Herzlich willkommen zurück zu Parlando, dem Operntalk, mit mir, Bernhard Hanski, und einem wunderbaren Gast aus der Welt der Oper. Mir gegenüber sitzt eine Dame, die in ihrem Heimatland Tschechien Kultstatus genießt. Ja, sogar ähnlich oft erkannt wird wahrscheinlich wie ein Popstar. Dafür hat sie auch hart gearbeitet und sich in 40 Jahren Karriere eine eigene Marke aufgebaut, sowohl national als auch international. Anfänglich in der Heimat nicht ganz ernst genommen, fand sie in Deutschland ihr Glück und konnte sich nach und nach ein breites Repertoire auf den großen Bühnen und Konzertsälen dieser Welt aufbauen. Sie ist eine schillernde Persönlichkeit und irgendwie auch eine Anti-Diva, die so gar nicht in Klischees oder Schubladen passen will. Sei es durch ihre schillernde Erscheinung oder schlichtweg die Tatsache, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und eben nicht jedem gefallen will. Damit ihr neben dem Singen und den vielen Projekten auch nicht langweilig wird, tritt sie seit einiger Zeit auch im Sprechtheater auf und hat ihr eigenes Festival ins Leben gerufen. Sie hören es, wir sind im Kaffeehaus, greifen also auch Sie zur Kaffeetasse und genießen das nun folgende Gespräch mit der wunderbaren tschechischen Mezzosopranistin Dagmar Peckova.
Guten Tag. Danke für die wunderschöne Ankündigung.
Frau Peckova, wir sitzen hier im Café Slavia. Das ist das Prager Operncafé, wo nachweislich schon Smetana seinen Kaffee oder Absinth, wir wissen es nicht, getrunken hat. Und wir sind vor allem vis-à-vis dem berühmten Prager Nationaltheater. Sie haben hier große Erfolge gefeiert. Aber das war gar nicht so selbstverständlich, denn zuerst einmal wollte man sie hier gar nicht haben. Ist das richtig?
Ja, es stimmt. Ich habe als 20-Jährige angefangen in Pilsen bei Operette und Musical. Als 21-Jährige noch beim Studium Prager Konservatorium war ich schon Solistin von Karlin Theater, ein Prager Operetten- und Musicaltheater, und ich war mit eigentlich 22, 23 als große Star gefeiert, sogar auf den Straßen, wo mich Leute einfach mal gefeiert haben als Eliza Doolittle in My Fair Lady. Aber ich wollte immer weiter, ich wollte einfach Oper, ich wollte Kunst machen, weil das, was ich bis dahin gehabt habe, fand ich nicht so richtige Kunst. Und ich wollte unbedingt Oper. Und da habe ich vorgesungen im Nationaltheater. Und der Chef, damalige Chef, Herr Zdeněk Košler, ein Dirigent, hat mir gesagt, nach einer Vorstellung, wo ich als höhere Mezzosopran, fast Sopran, Rolle Olga, ein richtiges Kontraalto bekommen habe, und selbstverständlich war das vielleicht nicht nach seinen Vorstellungen gegangen, hat mir gesagt, ich soll das lassen, ich werde unglücklich, ich habe überhaupt kein Talent und ich soll bei meiner Schibrinki wieder diese Operette und Musical genannt hat, also eigentlich sehr herablassend. Ich weiß, dass damals so minus 20 war draußen und Moldau war zugefroren, sonst werde ich vielleicht springen. So schlecht war ich drauf.
Also das hat Sie wirklich runtergezogen?
Das hat mich getroffen sehr, weil ich wollte nicht meine Zukunft in diese Form von Operette und Musical, obwohl ich einen riesengroßen Erfolg gehabt habe, trotzdem war mir das einfach zu wenig. Ich habe habe ich einen Wettbewerb gewonnen, das war Karlsbad, und dann haben wir Konzert von dem Preisträger gehabt, und ein Kollege, Bariton, der war im Opernstudio in Dresden und hat mir gesagt, da komm, versuch das einfach bei uns. Und ich konnte damals kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, konnte gar nichts. Ich konnte ein bisschen Russisch, weil wir das in der Schule gelernt haben. Und ich war so total unvorbereitet. Ich habe da einfach einen Brief geschrieben. Ich bin die und die, ich singe da und da. Und Hajo Müller war damals Chef von dem Opernstudio in Dresden und ich habe mir gedacht, ah, das ist so komisch, das wird bestimmt Titel sein und keine Vorname. Und habe ich große H. A. J. O. alles groß geschrieben, Müller. Und so wurde, so habe ich das geschickt, ja. Mit meinem Deutsch da von irgendjemand übersetzt. Und stellen Sie sich mal vor, die haben mich tatsächlich zum Vorsingen eingeladen. Ich bin da mit einem Freund damals mit Wartburg gefahren.
Ach Gott.
Ich habe vorgesungen, Jungfrau Orleans von Tschaikowski. Und der Hajo Müller, der so groß war, wenn er gesessen hat und wenn ich neben ihm gestanden habe, da waren wir ganz, ganz gleich groß. Der ist auf der Bühne gekommen. Ich habe nur Wort Schatz und wunderbar verstanden. Der hat mich umarmt und es war, wenn ich mich das jetzt zurück erinnere, das war einfach unglaublich aufbauend, unglaublich schön für mich. Ich wurde sofort genommen, aber da kam ich von diesem erfolgreichen internationalen eigentlich Erfolg zurück nach Prag und ich war beim Ministerium Kultur, dass ich eigentlich jetzt nach DDR gehe zum Staatsoper Dresden und ich bitte, dass das der Kulturministerium alles erledigt. Und da wurde mir gesagt, nein, Sie gehen nirgendwo hin. Sie müssen jetzt erstmal, weil wir Sie in sozialistisches Land studiert gelassen haben, Sie werden erstmal hier 4 Jahre oder 3 Jahre erstmal singen müssen. Und ich sage, Moment mal, ich bin seit, das war Jahr 85, ich bin seit 1980 schon im Theater gewesen, also 1 Jahr in Pilsen und 4 oder 3,5 Jahre im Karlin-Theater. Also ich habe meine Jahre abgearbeitet. Da haben mit großem offenem Mund auf mich geguckt, was eigentlich mir überhaupt erlaube, solche Antwort zu geben. Ja, aber die müssten mich gehen lassen. Ungern, aber müssten. Und ich musste noch damals 30% dem Prago-Konzert geben, ne, weil ich aus jeder Gage, was ich in der DDR...
Wirklich?
Ja, monatlich? Das war die, monatlich haben die mich abgezockt, weil das war die Agentur, die mich eigentlich dahin geschickt hat. Ja. Es war eine große Lüge.
Wie fremdbestimmt man zu der Zeit war, ist doch auch gruselig, oder?
Ja, ist das heute besser?
Heute heißt
das
es anders.
Die Frage.
Ja.
Das ist die Frage. Ja. Genau, also letztendlich November 85 stand ich vor der Semperoper Dresden.
Vor der wieder aufgebauten, frisch eröffneten.
Vor der frisch geöffneten Semperoper Dresden und durfte ich da in der Opernstudio. Da war ich 2 Jahre. Normalerweise war das auf 3 Jahre und ich wurde dann nach 2 Jahren schon in den Ensemble übernommen. Erste Jahr habe ich kleine Partie in der Nase gemacht von Schostakowitsch. Eine V1, verwandte 1, wir nannten das V1 und V2. Und dann durfte ich noch Modistin machen, als Einspringen in Rosenkavalier, Modistin. Das kam ich Vormittag, ab 17 Uhr hat es angefangen, Vormittag haben die mich die Rolle eingetrichtert, Französisch. Dann haben die mich in Maske 1 Stunde geschminkt und angekleidet. Ich sah wirklich wie eine Porzellanfigur aus. Komme ich auf der Bühne, Hans Funk macht so, also Einsatz. Ich habe alles vergessen in dem Moment. Habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das mir eigentlich gehört hat, der Einsatz. Ich war stumm. Und als ich dachte, jetzt geht's los, habe ich angefangen zu singen. Da hat er wieder abgewunken, ich soll Schnauze halten. Und da habe ich mich wieder 1 Stunde abgeschminkt und bin nach Hause mit großer Schande. Das war aus heutiger Sicht furchtbar witzig. Aber es war einfach mal grandios.
Für einen jungen Sänger eine Tragödie natürlich. Und vor allem, wir wissen alle, die Modistin hat nur diese eine Chance.
Ja, eben. Also um jeden Fall denke ich bis heute daran. Das ist Story, die eigentlich nicht aus Gedächtnis verschwindet so schnell. Und dann kam so ein Abend, das war 88, und es war Viva Verdi-Abend. Und da kam die Balzer nicht. Und da war irgendwie Tag vor dem Konzert und die Balzer war, dann sollte Schemczuk kommen, die kam auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? In Open Studio ist so eine, die kannst du Ebola, ja, kann ich. Kannst du Azucena, die kann ich nicht, also das lernst du bis morgen. Italienisch auf der Bühne mit den Stars aus Westen, direkte Übertragung nach Westen. Ja, und ich habe die Ebola gesungen. Unglaublich, das war ein Erfolg. Ja. Aber inzwischen habe ich schon, ja, das weiß ich, inzwischen habe ich noch Rosina gesungen. Also ich durfte schon quasi diese Rolle schon, die größeren Partien. Also Rosina, das war Militz, die Regisseurin, die hat mir wahnsinnig viel gegeben.
Auf Deutsch auch.
Auf,
ne?
Deutsch. Ja, und ja, weil ich so erfolgreich war in dieser Rosina, durfte ich auch Cherubin Premiere singen. Das war auch Deutsch, das hat der Schreier dirigiert. Sie wollen nicht meine Augen jetzt sehen. Aber das war auch riesengroße Erfolg.
Ich will nicht so.
Das war ein Jahr quasi vor dem Mauerfall. Da kam eben diese Eboli und ein zürischer Architekt hat sich diese Sendung angeguckt, weil der wollte sehen, wie die Oper schön gemacht wurde. Und wenn ich dran war, hat er seine Frau aufgeweckt, weil die war furchtbar müde und wollte schlafen. Und das war eine Managerin Balmer und Dixon Agentur.
Die immer noch heute berühmte Künstleragentur.
Genau. Die hat sich das angesehen, angehört und die waren alle begeistert, alle beide. Ja? Oh, was ist denn das jetzt? Wo kommt das her? Boah. Ja, und nächsten Tag hat sie hier nach Prachokonzert angerufen, wer arbeitet für Frau Petzkova, und die haben Telefon abgelegt. Die haben mit ihr gar nicht geredet.
Die waren einfach gar nicht daran interessiert, sie vorwärts zu bringen.
Wir kennen keine Petzkova.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Also man wollte die Leute wirklich klein halten, ja? Trotzdem war es ja für sie gerade diese Zeit dann der Aufbruch.
Ja, das war die Frau Oekster hat sich das gemerkt. Wenigstens dieser Name hat sie sich gemerkt. Dazwischen habe ich ein bisschen kokettiert, weil ich hier Prager Frühling-Wettbewerb gewonnen habe mit Stefan Margitta damals. Da hat jemand, wie hieß der wieder? Und das war ehemaliger Solist von Staatsoper Berlin, Erich Witte, weiß ich schon. Und der war in der Jury hier bei dem Wettbewerb. Und der hat mich da ausgesucht. Hat gesagt, Staatsoper Berlin braucht sie. Ich habe gesagt, nein, ich bin 25, das ist mir zu früh, alles, das geht nicht, weil das war Steilkarriere in der DDR. Ja. Das war,
die besten Häuser.
Es war irre. Hier wollte von mir keiner wissen. Da war ich einfach, ja, aber kommen Sie trotzdem vorsingen. Dann habe ich vorgesungen und habe ich die Rolle Simanta gekriegt. Das war Frühjahr auch 88. Und das hat Herr Professor Kurz dirigiert, der erstmal alle niedermacht, wie idiotisch sie sind. Und wie ich immer noch nicht Deutsch so gut konnte, dass ich alle seine Beleidigungen verstehe, habe ich immer gelächelt.
Wirklich? Der war.
Ja, ja. Alle Leute haben gesagt, der beleidigt dich bis zum Knochen. Und ich habe das aber nicht verstanden. Und der war es wahrscheinlich so angetan davon, dass ich nach dieser Premiere als Beispiel immer von ihm gegeben wurde, wie toll ich bin, wie rhythmisch ich bin.
Und es wahrscheinlich,
Was will man mehr? Es wahrscheinlich war das nur deshalb, weil ich kein Wort verstanden habe.
Und immer schön gelächelt.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein großer Plus gewesen. Weil ich bin so, dass ich mir nichts gefallen lasse und ich schicke die Leute gleich, wenn mir jemand etwas nur mit Ansatz sagt, ich schicke sie, wo der Pfeffer wächst. Und das war vielleicht in DDR am Anfang mein großes Plus, weil ich die Leute nicht beleidigen konnte. Und ich war immer still und ich habe gut gesungen. Und das war mein großes Plus.
Das hat Gott sei Dank gereicht, ja.
Das sage ich immer, das hat vielleicht zu meiner großen Karriere im Westen auch sehr viel beigetragen.
Dass Sie sich nichts kaputt machen konnten durch eine Meinung.
Genau.
Aber wie war das dann hier in Tschechien, wo man gemerkt hat, aha, die Kleine hat drüben so eine Blitzkarriere. War das positiv oder war man dann noch mehr gegen Sie?
Als ich diesen Wettbewerb, die Prager Frühlingswettbewerb gewonnen habe, 86, da hat sich Nationaltheater in eigene Nase gebissen, wie wir hier sagen. Ja.
Das glaube ich.
Und ich habe dann Einladung bekommen zu Così fan tutte, die Dorabella, das hat unsere Frank Koschler dirigiert.
Aha, da gab es ein Wiedersehen.
Mhm. Ja, und ich habe inzwischen aber Così fan tutte und der Berghaus an der Staatsoper Berlin gesungen, mit großem Erfolg. Ich habe damals Kritikerpreis sofort bekommen. Also das haben mich die Leute wieder auf der Straße angesprochen. Frau Petzkova, schämen Sie sich nicht, ein bisschen mit Frau Berghaus zu arbeiten? Das ist doch schrecklich.
Ja, das Aufbau Terrible der Oper.
Ja. Aber keiner konnte was sagen gegen mein Gesang. Ja, das war heilig damals.
War es dann so ein Schocker, diese Così?
Für Publikum ja. Für uns nicht, weil wir diesen ganzen Prozess erlebt haben. Ja. Man hat Berghaus, wenn man mit ihr gearbeitet hat, verstanden. Und die hat mich dann auch nach Westen mitgenommen, nach Stuttgart, zu dieser erfolgreichen Kurt-Weill-Geschichte, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni 92.
Wo sie die Jenny gesungen
hat. Ja, ja. Und das war eigentlich gut, die Mitarbeit mit Berghaus, weil das hat irgendeine...
Das hat was losgetreten, ja.
Genau, genau. Mhm.
Sie haben ja auch die Rosina gemacht in der noch heute gespielten tollen Barbier-Inszenierung.
Spielt man das heute
Gott
noch?
Gott sei Dank.
Ja, ja, ja.
Jede
ja, ja.
Spielzeit, ja.
Wir haben das nur italienisch dann, ich glaube, um...
Stimmt, die Premiere war noch in den 60ern Deutsch. Auf Deutsch, genau.
Ja, ja. Ja, das war ein riesengroßer Erfolg, ja. Die Berghaus mochte mich. Als ich sie ihr vorgesungen habe, da hat sie gesagt, dich sehe ich schon, weil die hat jedem geduzt, dich sehe ich schon, wie du stolzierst durch Salzburg mit Nerzmantel.
Und das Salzburg kam ja dann auch.
Salzburg kam, aber weil der im Sommer ist, konnte ich nicht mit Nerzmantel stolzieren. Da habe ich den da wenigstens gekauft für teures Geld, weil in Salzburg ist alles teuer.
Klar, immerhin, es kam in Erfüllung.
Wo sind wir stehen geblieben? Na, um jeden Fall, così fan tutte, ja. Also ich kam zur ersten Probe mit Meister Koschler, habe ich meine Dorabella hingelegt und er hat gesagt, nein, so singt man in Prag Mozart nicht.
Also er konnte sich immer noch nicht erweichen für Sie.
Bis Ende seines Lebens nicht.
Wie traurig, oder?
Ja. Und da war die Premiere, da waren ein, zwei Vorstellungen. Ich war so beschäftigt mittlerweile, dass ich so einmal ein halbes Jahr nach Prag kommen konnte und überhaupt Vorstellungen zu singen. Und ich habe gebeten, so wie ist das überall in der Welt, einfach um eine Probe vor der Vorstellung mit Maestro.
Ja.
Die haben sich sehr gewundert, aber auf Fährmann war ich geschrieben. Da bin ich in die Zimmer, in die Probezimmer gekommen. Koschler ist nicht gekommen und hat mir ausrichten lassen. Ich soll ihn angucken und keine Kasper-Theater auf der Bühne machen. Und obwohl der alles auswendig konnte dirigieren, hat ganze Abend so, der hat mich nie einziges Mal angeguckt, nie. Und dann kam er nach der Verbeugung, nach den Ovationen, das war noch auf der Bühne, der Vorhang war schon zu, alle waren da. Und er hat mich von dieser gesamten Mannschaft, Chor, Orchester, alle, hat er mich so zusammengeputzt, was ich alles nicht kann. Als ich ihm so angeguckt habe, wissen Sie was, Herr Koschler? Sie kennen mich mal am Arsch lecken, habe ich gesagt. Und bin ich gegangen. Bin ich gegangen. Und das war's dann auch.
Das war das Ende der Zusammenarbeit mit ihm.
Aber das war einzige möglich, weil ich kann doch nicht ständig den Leuten, die das nicht hören wollen, zeigen, dass ich was kann oder dass ich nicht kann.
Vor allem, wenn man ja auch diese Reputation hat und im Ausland erfolgreich eben arbeitet und
glaube,
weiß, was Qualität ist.
Ich glaube, der hat das gar nicht anerkannt und der, ich sollte eigentlich aufhören, weil der hat mir das befohlen.
Genau.
Und ich habe das nicht gemacht, also ja. Was will ich denn noch?
Ja,
ja, so ungefähr.
Sie haben doch einiges noch gemacht, aber es ist eben doch überschaubar, was Sie hier in Prag am Nationaltheater gemacht haben. Aus dem Grund eben, weil das so schlecht der Start war?
Nein, die haben mir Rosenkavalier angeboten, eigentlich mit Code, aber das war ich dann schwanger mit meinem ersten Kind, konnte ich nicht machen. Und ich bin dann auch nicht mehr eingestiegen in die Produktion. Ja. Aber dann war diese berühmte Carmen eigentlich, die sehr erfolgreich war und das war, glaube ich, wirklich gut.
Dafür haben Sie ja auch diesen berühmten Thalia-Preis bekommen.
Thalia, ja. Und das war auch irgendwie auf meine Persönlichkeit von dem Bendarek, von dem Regisseur gemacht. Ja, das war also die Peckova, Carmen Peckova, ja. War Bielohlávek als Dirigent und das war irgendwie wirklich von Niveau her sehr hoch. Aber dann ist passiert, dann hat sich die Direktion gewechselt, Bielohlávek hat nicht mehr dirigiert. Alle Sänger waren eher näher der Soufflösekasten, als sich wirklich die Regie irgendwie zu erinnern.
Ja, hat sich verselbstständigt.
Ja, es hat dann einfach keinen Spaß gemacht und ich kam dann ein, zweimal pro Jahr, keiner wollte proben. Jeder hat sich irgendwie gemacht, musikalisch und auch darstellerisch, was er wollte. Und dann war es irgendwann mal vorbei. Das war Wahnsinn, das war der Gita Toskema Menama, Valentin Prolat.
Genau.
Nicht nur, dass das tolle Sänger war, der hat das gespielt, was er gesungen hat. Die ganzen Emotionen waren da. Und ich glaube, das ist bei der Oper so wichtig, diese Emotionen da bekommen. Und das waren wir zwei. Ich war innerhalb, was wir auf der Bühne standen, ich war kurz vor meiner Heirat mit meinem jetzigen Mann und trotzdem war ich in den Valentin jede Vorstellung total verliebt.
Das ist doch toll, oder? Ich finde auch, manchmal braucht man das, dass man in seinen Bühnenpartner verliebt ist.
Ich hätte in dem Moment für ihn alles aufgegeben und alles gemacht und es war Ende der Vorstellung, wir sind beide nach Hause gegangen und es war aus.
Ist das nicht fantastisch?
Das war toll, ja. Ich habe auf ihn gehangen mit meinen Augen, mit meiner ganzen Person. Es war einfach diese Verhältnis von uns beiden, das habe ich nie wieder auf der Bühne erlebt. Nie wieder.
Das ist der Idealzustand. Eben genau, was Sie sagen. In diesen 2-3 Stunden möchte man dem Partner alles geben. Und danach ist man wieder
aber
privat.
Aber ich habe das auch bei ihm gesehen. Ja, der hat das auch gegeben. Der hat auch alles gegeben. Nicht nur stimmlich, aber eben auch emotional. Und das hat uns, ich glaube, sehr fertig gemacht. Aber wir waren total glücklich am Ende. Ich weiß, dass der Arnošt Lustig, ich weiß nicht, ob ihm das was sagt, das ist ein tschechischer Schriftsteller, ein jüdischer Herkunft, der in Osvětim überlebt hat als Kind. Und der war bei irgendeiner Vorstellung, ich wusste gar nicht, dass der da ist. Ja? Und wie ich dann am Ende nass war von diesem allem Wasser, wo der mich versucht
den Kopf in das Wasser drängt.
Ja, ertränken. Und dann letztendlich hat das doch mit dem Messer mich umgebracht. Ich war total nass und ich musste mich nach der Verbeugung ganz schnell umziehen in trockene Sachen. Und jemand schlägt auf die Garderobetür. Komm raus, du Erscheinung, oder wie der das damals gesagt hat, wie ich das übersetzen soll, das war unglaublich. Ich habe die Tür aufgemacht und da steht Arnošt Lustig, der jede Tscheche verhimmelt und der diese Sachen überlebt hat und der über diese Sachen so viele tolle Bücher geschrieben hat, ja. Und er steht da und kniet von mir und sagt mir solche Sachen. Ich war, das hat sich einfach diese Rolle, verstehen Sie?
Ja, ja.
Ich habe das nirgendwo mehr gesungen, aber
nein. Eigentlich müsste doch eine Paradepartie von ihm gewesen
sein. Ja, das
sein.
War Paradepartie, aber trotzdem habe ich das nicht gesungen. Ich war immer die Barbara für die Welt.
Verstehe.
Katja Kabanova, Katja, genau. Barbara, diese sorglose, nette Mädchen.
Witzig.
Ja.
Ja. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass man sie mit diesem Klischee
doch
verkauft hat.
Ja, erstmal Mozart-Sängerin, das hat ich viel gemacht. Ja. Aber dann diese tschechische Oper Janáček. Mhm. Ja, das war ich.
Der
das war Paris, das war London, das war
Barcelona.
Salzburg auch, oder?
Salzburg, ja. Das war überall.
Ja.
Vielleicht deshalb, weil das in Salzburg war, deshalb hat das das ganze Welt dann übernommen.
Mitbekommen, ja.
Ich habe sogar mit 45 für in Wien, habe ich noch Angebot gekriegt als Barbara. Und ich habe gesagt, ich bin 45, die Mädel ist 18, mein Gott, ich bin Cabanica jetzt. Und dann glaube ich, der damalige Direktor hat sich sowas von beleidigt, dass ich mir erlaubt habe, ihn zu...
Seine Entscheidung zu hinterfragen.
Eben. Und ich glaube, da konnte ich leider Deutsch.
Mittlerweile konnten sie es.
So. Ja, ja.
Oh, herrlich. Ja. Ja, es ist spannend. Also Sie sind so ein bisschen auch zwischen den Welten immer gewesen. Einerseits die Prager Opernwelt und dann die jenseits von Prag, Berlin, Dresden. Wie können Sie diese Opern, dieses Opernbusiness vergleichen? Es ist ja anscheinend doch sehr anders. Eben, Sie haben schon gesagt, die Art der Proben, hier ist man vielleicht ein bisschen gemütlicher. Wie ist da der Unterschied? Ist da auch heute noch der Unterschied?
Das wird jetzt, wenn das jemand von Tschechien dann hört, dieses Interview, das wird wieder... Aber ich merke das nicht nur an der Oper, ich merke das in Politik, ich merke das in vielen Sachen und Gesichtern in diesem Volk. Wir denken uns, wir sind die Größten. Es wird immer über Deutschen geschimpft, immer wird der Zweite Krieg.
Das steht über allem, ja? Noch.
Das steht überall hier. Es steht überall, dass die Russen uns geholfen haben. Keiner hat hinterfragt Stalin oder sehr wenig. Jeder hinterfragt Hitler, was auch recht ist. Aber wenn schon, dann schon. Aber keiner merkt, in welche Richtung sich dann Deutschland geschlagen hat und was da überhaupt ist, dass da einfach von Kultur her, diese europäische Weltgeschichte von Kultur von Deutschland, das kann man einfach nicht hinterfragen, ja? Kann man einfach nicht. Und das fragt jeder hier.
Das wollen die Leute nicht anerkennen,
die
ja?
Die wollen das nicht anerkennen. Ja. Und ja, was willst du uns erzählen? Du hast in Deutschland Karriere gemacht. Na und? Na und? Ja, ich habe auch in Amerika Karriere. Ich war auch das einzige Kontinent, wo ich nicht war, ist Südamerika. Aber wir wissen doch hier, was richtig und was falsch ist. Meinen Sie, dass ich nach dem Rückweg nach Tschechien, wo ich eigentlich, ich habe gemerkt, dass das mit dem Gesang vielleicht zu Ende geht und ich wollte was Neues fassen. Ich habe neue Projekte aufgeschlagen, wie zum Beispiel diese Kabarett mit Kurt Weil, 17 erfolgreiche Vorstellungen in Luzerna hier, oder mein Festival oder diese Schauspielgeschichte, weil ich weiß, ich kann nicht in Deutschland Schauspiel machen, schon mit meinem Akzent, das geht nicht. Das geht nicht. Und alle tschechische Schauspieler sind mehr oder weniger immer für Rollen aus Ausländern gemacht und so. Das gibt vielleicht eine Schauspielerin, selbstverständlich weiß ich jetzt die Namen wieder nicht, aber es gibt eine Dana etwas, die in deutschen Filmen spielt, akzentfrei. Ja, herrlich, wie sie das schafft. Das ist toll, aber nicht jeder schafft das, ja. Und nicht jeder schafft, wie Frau Gruberova mit 70 noch singen. Das ist ja klar. Und wissen Sie, es ist schlimm, wenn man auf der Bühne geht und man sich nicht ganz sicher ist. Und diese Angst, da zu gehen, dass irgendwas nicht klappt, ich wollte das nicht unendlich erleben. Und ich wollte mir etwas aufbauen, wo ich mir gnadenlos sicher bin. Und das ist der Schauspiel jetzt.
Also da sehen Sie auch wirklich die Zukunft Ihres Berufslebens, ja?
Ja,
komplett
wenn das,
dahin
wenn
zu
das, wenn das auch außer mir noch jemand hier checkt in Tschechien, dann sehe ich auch zu gut. Aber weil die Tschechen eben alles besser wissen und was, wie viele tschechische Schauspielerinnen, Tausende davon hier sind und ich war gleich nach meiner ersten großen Rolle gewählt zwischen 10 besten Schauspielerinnen für letzte Spielzeit. Das ist schon was.
Wieder für die Thalia.
Wieder für die Thalia, ja. zwischen 10 besten Schauspielerinnen. Ich habe die Italia dann nicht bekommen, aber schon, dass ich als totale Laie
wahrgenommen zu werden.
Wahrgenommen, ja. Ja, das ist schon irre. Aber ob das durch die tschechischen Köpfe durchkommt, mal sehen. Mal sehen.
Sie haben ja eigentlich schon vor längerer Zeit gesagt, Sie haben mit der Opernbühne eigentlich gebrochen.
Ja,
also Sie singen,
so 7 Jahre her. Ja.
Sie singen eigentlich nicht mehr auf der Opernbühne. Jetzt gab es kürzlich ein Comeback mit Kurt Weill.
Das war eben mit Kurt Weill. Das ist das, dass ich immer nicht anerkennen will, dass er Kurt Weill nur Opernkomponist war. Ja? Kurt Weill war alles. Kurt Weill ist ein Genie, der einfach mit dem Zusammenhang mit dem Bertolt Brecht, was wieder die Tschechen abneigen, weil der Kommunist war. Mein Gott, wer damals nicht Kommunist war, ja? Hallo, alle Künstler haben diese Neigung gehabt. Selbstverständlich. Auch vor dem Hitler, in diese 20er Jahre. Das war, wo sich diese ganze kommunistische Idee so mehr oder weniger angefangen hat zu verwirklichen. Und nicht jeder hat die Geschichte, was tatsächlich in Sowjetunion passiert sind, mit dem Lenin wahrgenommen. Ja. Aber alle haben dieses System als gerechtes System gesehen. Und das war der Brecht auch. Und selbstverständlich dann, in der DDR, war das wieder was anderes. Ja. Da hat man wieder geguckt, komme ich zur Arbeit, komme ich nicht zur Arbeit, was ist besser. Ja. Da hat man die Kommunistische Partei eher so, nicht aus Überzeugung, aber eher so für Bequemlichkeit gewählt. Notwendig. Ich war Gott sei Dank, das ist interessant, ich war Gott sei Dank immer aus dem Spiel.
Man hat sie nie versucht, da irgendwie zu rekrutieren, ja?
Nee. Hier nicht. Weiß ich nicht warum, weil ich es wahrscheinlich immer die große Fresse gehabt habe und immer irgendwie zu viel, zu laut war und zu irgendwie, ich war es wahrscheinlich nicht so.
Nicht so vertrauenswürdig in deren Augen vielleicht.
Genau, nicht so, genau. Und als ich dann in DDR war, ich war für die uninteressant. Ich war nicht die Deutsche, ich war nicht für die Partei, ich war die Tschechin.
Ja, verstehe. Und das Ende war ja auch schon abzusehen. Ne?
Ja.
Sie waren an diesem bedeutenden historischen Tag, nämlich dem Mauerfall, Sie waren in Berlin, Sie hatten Vorstellungen.
Ja, ich denke immer, ich hatte Vorstellungen. Es sind in meinen Erinnerungen, dass wir Falstaff gespielt haben und dass nach der Pause die Hälfte oder vielleicht ein Drittel Publikum dann zurückkam. Die alle anderen sind zu der Mauer gerannt. Ja. Aber jetzt vorgestern habe ich in irgendeinen Archiven entdeckt, dass lustige Weiber von Windsor gespielt worden sind und da war ich gar nicht besetzt. Also ich weiß nicht, ob ich mir in meiner Erinnerung irgendeine Schleife gemacht habe, was überhaupt nicht stimmt, oder ob diese Archiv nicht stimmt, ich weiß jetzt nicht.
Auf jeden Fall waren Sie in Berlin und haben diese Umbruchstimmung mitbekommen. Wie haben Sie das erlebt? Wie war das für Sie?
Ja, wir haben an der Staatsoper Berlin in den Club haben wir so einen riesengroßen Tisch, wo nur Solisten gesessen haben.
Den berühmten Solistentisch rechts, ja,
genau.
Den gibt es immer noch. Ja.
Und da habe ich da gesessen und ich war immer so im Mittelpunkt. Ich habe immer gelacht und irgendwas erzählt und bla bla bla. Und die haben mir damals furchtbar ausgelacht, dass in DDR, was immer viel, viel schlimmer mit Kommunismus war als Tschechien, dass das bei deren schon losgeht, bei uns gar nichts. Und komisch ist, dass 17. November, wo das bei uns losging, saß ich im Auto Richtung Berlin, weil am 17. Abend habe ich auch Vorstellungen gehabt. Also ich konnte eigentlich das, was hier passiert ist auf der Nationalstraße und so, habe ich gar nicht erlebt, leider, weil ich habe einfach Verpflichtungen in Berlin gehabt. Aber in jedem Fall das Erleben und das, was danach kam.
Ja, eben, Sie haben ja diesen Umbruch mitgemacht.
Tolle Zeit.
Ja, war tolle Zeit.
Die Welt hat uns gehört. Nach diesem Umbruch. Das war, wir durften überall. Ja, ich habe einfach Auto genommen und bin nach West-Berlin gefahren.
Das war für Sie aber, sagen wir mal, 88, 87 als Tschechin nicht möglich?
Nein.
Sie hätten nicht nach West-Berlin gerückt. Aber warum nicht? Sie waren noch keine DDR-Bürgerin.
Aber wir waren sozialistische...
Also Sie gehörten mit dazu.
Mit dazu, ja.
Also Sie hatten dieselben Einschränkungen als Tschechien.
Selbstverständlich.
Ach, das wusste ich nicht.
Wir durften nach Ungarn, Bulgarien, nach Jugoslawien, durften wir mit einer speziellen Erlaubnis.
Also eigentlich genau das Gleiche,
ja,
wie die
genau,
DDR-Bürger.
Nach DDR, Polen, Sowjetunion, ja. Wer wollte schon nach Sowjetunion... Ungarn, Rumänien, Bulgarien und wie gesagt nach Jugoslawien mit spezieller Erlaubnis, aber wenn, das war eigentlich Westen. Und wenn man nach Westen wollte, hat man ein paar Jahre gewartet, wenn überhaupt, und dann durfte nur ein Teil von Familie, dass da nicht bleibt.
Interessant, ich wusste nicht, dass Sie als Tschechin genau dieselbe Einschränkung
hatten.
Genau. Interessant, das heißt, für Sie war das dann wirklich auch ein großer
Auch wenn ich nach DDR wollte, musste ich immer diese Papiere aus, jedes Mal, wenn ich grenze, und ich bin manchmal jede Wochenende von Dresden noch nach Prag gefahren und ich musste immer diese Papiere ausfüllen. Ja.
Wahnsinn, ja. kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wie eingeschränkt das war.
Das konnten Sie, Ihre Generation gar nicht mehr wissen. Gar nicht mehr wissen.
Ja. Sie sind ja dann auch noch einige Jahre in Berlin geblieben, auch nach diesem Umbruch. Im festen Ensemble?
Ja.
Wie haben Sie das erlebt, wo plötzlich alles neu wurde? Ich meine, da wurde ja auch dann bei den Solisten viel aufgeräumt, wurde eben auch geguckt, wer war vielleicht Stasi.
Ich weiß noch, dass wir diese Versammlung hatten und da hat noch die Berghaus damals Feuer und Flamme für kommunistische Partei gesprochen.
Aha, aha.
Und jeder hat sie eigentlich ausgelacht.
Weil die Zeit war vorbei.
Weil die hat eigentlich, die war rot bis zum Haaransatz und ist mit Mercedes, Netzmantel und Tasche aus dem Straußleder rumgelaufen. Ja. Also es war eigentlich...
Ein Widerspruch in sich.
Das war Kommunistin bis zum Geld nicht mehr. Ja. Und die hat diese Feuer und Flamme, dass wir doch nicht für ein Mark Banane umtauschen für unsere schöne DDR. Ja. Das war... Und jeder hat sie angeguckt. Und ich bin zum Beispiel in KBB damals gekommen, etwas, und habe ich mich so gefreut. Ja. Und diese eine Mitarbeiterin im Betriebsbüro.
Schubert?
Ne, die andere, ich weiß nicht, die Schubert war, die hat sich gar nicht geäußert, lieber. Aber die andere, die hat gesagt, Frau Petzkova, es kommen schlimme Zeiten auf uns. Ja, die Leute waren überzeugt, wenn der zu Ende geht, geht die Welt zu Ende. Ich habe da schon, mittlerweile hat sich diese Agentin, Frau Euxer aus Balmer-Dixon gemeldet bei mir. Sofort, eigentlich nach
Berlin. Hat sich erinnert, ja.
Sofort. Kam nach Berlin und wir haben so Zusammensitzung mit Frau Schubert und mit Frau Euxer und ich. Und die Frau Schubert hat erzählt, was ich alles singen könnte, wenn ich da bleibe. Und die Frau Euxer hat gesagt, Dagmar, auf dich wartet Paris, London, Rom und ganze Welt, Amerika, und du bleibst doch nicht wegen solcher paar Partien hier. Ich war total unbeschriebene Blatt. Ich habe da mit großen Augen auf alles geguckt. Ich wusste nicht, was die von mir wollen, die zwei Weiber.
Also Sie haben gar nicht auf diese Weltkarriere spekuliert?
Nee, ich wusste nicht, was das ist. Wir waren vorher geschützt mit Staatsoper Berlin und wir haben, aber das war irgendwie diese Neugier. Und diese, dass ich überhaupt jemand von Westen, ich wusste nicht, dass das die beste Agentur in der Welt ist. Das wusste ich doch gar nicht. Woher sollte ich das wissen? Dass sich diese Frau mich interessiert, ja, ich war okay, ja, dann kündige ich halt. Und die haben mich angeguckt, als ob ich total spinne. Hier wird massenhafte Leute rausgeschmissen und ich gehe freiwillig?
Ja, ja, klar. Das haben die nicht verstanden. Aber hätten Sie eine gute Zukunft an der Oper gehabt dort? Hat man Ihnen entsprechende Partien geboten oder war es einfach zu sagen, nein?
Also ich glaube nicht, dass der Barenboim Empfindung hatte. Ich glaube, ich habe ihm einmal vorgesungen und der war irgendwie nicht so, weil der Herr Rosa und der Intendant damals, ich weiß nicht, wie der hieß, die waren sehr überzeugt von mir und die wollten immer, dass ich bleibe. Und die haben gesagt, bevor diese Kündigung unterschrieben wird, singen Sie den Barenboim vor. Und er hat gesagt, die soll gehen, wenn sie will. Mhm. Ich glaube, der war sogar beleidigt, dass ich sowas überhaupt in Schildern. Ja. Also das war nicht, mit dem Barenboom war das nicht so glücklich gelaufen, glaube ich.
Aber Sie haben das nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein?
Nein.
Weil dann ging es ja plötzlich los, ne?
Ja, weil dann ging es, mir wäre das vielleicht leid tun, wenn da nichts losgegangen wäre.
Ja.
Aber es ging gleich mit Bregenzer Festspielen, mit Olga Anschatle, mit Bitschkow, was weiß ich, alles was da kam. Meine große zweite Karriere war als Konzertsängerin. Das glaube ich, diese Frau Oyster hat sehr dran Wert gehalten, weil ich habe mittlerweile mit Bielohlávek diese verrückte Peckova, die sie immer laut lacht und immer alle in gewisse Richtung schickt. Und diese oberflächliche Vibe singt plötzlich Mahler.
Und was für ein Mahler?
Dass alle stehen und staunen. Diese tiefe Gedanken, das, hier konnte das niemand glauben. Ich wollte das lange, diese Aufnahmen nicht anerkennen, weil selbstverständlich, wenn Sie wissen, gewisse Sachen, wie das aufgenommen
wird. Die Umstände, ja.
Aber dann plötzlich nach 20, 25 Jahren, wenn ich das höre, da denke ich mir, ja doch. Da sage ich, vielleicht ist das doch nicht schlecht. Vielleicht hast du doch was gemacht, was nach dir bleibt.
Ganz offensichtlich, ja. Wie haben Sie diese Weltkarriere erlebt? Plötzlich, wirklich, wir haben schon gesagt, bis auf Südamerika jeden Kontinent abgegrast, Konzertsäle, Opernbühnen, immer unterwegs. War das in Ihrem Sinne oder haben Sie dieses geschützte, gemütliche Ensembletheater, wie Sie es gewohnt waren, vermisst?
Aber doch, wenn ich schon nach Dresden kam von Prag, ich war hier mit 22, 23 eine anerkannte Musicalstar. Die Leute haben mich auf der Bühne, auf der Straße gegrüßt. Mit 22 war ich hier. Und dann kam ich nach Dresden, habe ich in ein kleines Zimmer im Hotel gewohnt, noch gar keine Wohnung gehabt, weil das war DDR und mit Wohnungen, da haben sie erstmal warten müssen. Aber Theater hat mir Hotel. Und ich war sowas von selig allein, okay, es war auch meine Fälle, weil ich nicht Deutsch konnte, ja, ich habe die Leute nicht gekannt. Ich bin da jeden Abend gesessen auf gepackte Koffer und geweint, ja, erste halbes Jahr. Aber ich wusste, ich kann nicht zurück, weil hier wartet auf mich nichts Gutes. Also, was sollte mich noch überraschen nach dieser Weltkarriere, ja, dann, okay, ich bin... Die Margret Oegster, die hat einfach mal Sachen innerhalb zwei Jahre für mich ausgehandelt, wo ich wirklich überall war. Ja? Und ich habe Erfolge gefeiert. Ich war Vormittag, habe ich geprobt in Paris und Abend habe ich an der Staatsoper Berlin gesungen. Ja? Und wehe, wenn kein Flugzeug fliegen würde. Ja? Da könnte, ich habe oft mal sowas von riskiert.
Aber auch das haben Sie genossen?
Das habe ich genossen, selbstverständlich. Dann aber plötzlich kam so die Idee, mein Gott, ich habe keine Kinder, ich will Mann, ich will einfach mal auch als normale Frau leben. Ich war 35, ich habe ein paar verpatzte Beziehungen hinter mir, dominant immer wie ich bin. Vielleicht hätte ein paar Männer mit mir zusammengeblieben wegen Geld, das wollte ich aber nicht. Ja. Na, da habe ich mich immer in irgendein Verhältnis reingeworfen, wo ich dachte, dass die mit mir vielleicht nicht sind wegen Geld und Erfolg, aber dass sie mich einfach mal lieben. Dann habe ich meinen Sohn bekommen, weil ich unbedingt Kind wollte. Und habe ich das mit ersten Idioten, den ich auf der Straße getroffen habe, gemacht. Und das konnte nicht als schlecht ausgehen, selbstverständlich. Dann habe ich Kind auf Buckel gehabt, Hotel, Flugzeuge, Babysitter. Nachts, dass die Babysitter sich ausruht, habe ich auf das Kind, schreiende Kind aufgepasst. Über Tag habe ich Proben, Konzerte, Reisen, Vorstellungen, bla. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt, Deutsche Klaus Schießer, ein Musiker, Posaunist. Dann hat es gefunkt. Der hat mich genommen, auch mit meinem Kind. Da glaube ich, der hat so genügend selber Geld gehabt und so selber Karriere gemacht, dass er sowas nicht brauchte. Und wir haben mal geheiratet. Zweites Kind mit 40 war auf der Welt. Ja, und immer, jetzt habe ich mit zwei Kindern gereist.
Auch nicht leicht, oder? Also überhaupt. Ich meine, Mutter,
das kann sich kein
Mutter sein und Business ist eine Sache, aber Sängerin und Mutter, man kann nur den Hut vorziehen, oder?
Und noch dazu, ich habe mich so in Haare gekriegt mit meiner Managerin deshalb.
Weil die nicht akzeptieren wollte, dass jetzt plötzlich noch eine Wichtigkeit in ihrem Leben ist. Ist das nicht schlimm? Der Beruf ist eigentlich sehr familienfeindlich, oder? Ja. Also mir hat das auch mal ein Intendant so ins Gesicht gesagt, aber... Ich will es immer nicht wahrhaben, aber ja, eigentlich deshalb der beste Sänger ist der, der keine Familie hat.
Ja, ne? Deshalb sind die jungen Sänger auch so beliebt. Weil die immer zur Verfügung stehen und immer positiv gelaunt sind. Die haben keine Sorgen. Die haben da, also keine Sorgen in dem Sinne, was wir dann später haben, wie die 35-, 40-Jährige. Weil bis 35 lief das alles wie am Schnürchen. Und plötzlich kam mein Sohn und es war schon, ich wollte immer zeigen, wie ich das alles unter einen Hut. Und dann, da habe ich mich übernommen. Ich habe 4 Wochen in Bindung, Kaiserschnitt, habe ich schon Katja Kabanova hier mit Meckeras aufgenommen. Das ist toll, die Aufnahme, ja. Die ist so gut, habe ich noch nicht gesungen wie auf dieser Aufnahme, 4 Wochen nach Kaiserschnitt, ja. Aber vielleicht sollte ich das einfach nicht machen. Vielleicht sollte ich das einfach langsam angehen lassen. Weil das hat sich irgendwann mal, das ging immer alles. Aber irgendwann mal hat sich das summiert.
Ja, natürlich.
Man ist dann irgendwann mal 47, 48, 49, 50. Irgendwann mal war der Absturz. Und desto höher, desto größer. Ja.
Ja, das ist auch das Problem in unserem Beruf, dass man ja jede kleinste Veränderung sofort...
Sofort auf die Stimme. Und man denkt sich... dass man das mit verschiedenen Tabletten und Aufpuschmitteln und sonst was hinkriegt.
Man will diese Schwäche nicht zulassen. Ne?
Ja. Man kriegt das hin für vielleicht eine Stunde auf die Bühne, aber nicht immer. Und dann denkt man sich, man kann auch über Fax singen. Man muss das doch wenigstens einmal im Leben versuchen, diese große Wagner-Fax.
Also Sie wollten auch immer... weiter. Sie haben immer diesen Ehrgeiz gehabt, ja?
Ja, selbstverständlich. Wer hat ihn nicht? Und dann war plötzlich diese Ortrud da.
In Braunschweig haben Sie die gesungen, ne?
Wo meine Agentur in Wien hat mich eigentlich dazu bewegt, weil selbstverständlich, wenn jemand Wagner-Fach singt, kann man auch die Kasse ein bisschen zingen lassen,
natürlich.
Ne? Ja. Aber interessant ist, dass man die Leute dazu irgendwie bringt und wenn das nicht klappt, lassen sie fallen, aber aus so einer Höhe,
Haben Sie die Erfahrung gemacht?
Mhm.
Das war der Fall, mhm. Ja.
Wo der Mensch sowieso vielleicht nicht mehr besonders gut geht, dann macht er irgendeinen Scheiß mit seiner Stimme und irgendeine Erfahrung, wo man eigentlich lieber lassen sollte, wie ich in diese Ortrug, im, was offensichtlich über meine Verhältnisse war. Das sage ich auch offen, das gebe ich zu. Aber man hätte erwartet vielleicht, dass sich diese Leute, die da irgendwie genauso eine Schuld haben wie Sie, daran, wie diese Agenturen,
dass sie irgendeine Verantwortung übernehmen, auch, oder?
Sie, oder mittragen und sagen, okay, das war nichts, dann komm, wir lassen es, machen was anderes, ja. Wir schaffen das irgendwie zusammen. Nee.
Das war nicht der Fall.
Nee.
Das heißt, Sie haben sich verausgabt?
Ich habe mich verausgabt und die haben dann für mich keine Perspektive gesehen.
Und hatte das wirklich auch Auswirkungen auf Ihre Stimme, jetzt rückwirkend? Hat sich da was verändert?
Ich glaube
negativ?
Schon, ja.
Ja.
Ich glaube schon. Also ich habe dann Schwierigkeiten bekommen, ja. Aber ich habe dann, wissen Sie was? Ich bin irgendwann mal von meiner Lehrerin, von dieser Frau De Negro weg, weil ich dachte, die kann mir in sich diese Fach nicht helfen. Bin ich zum Leubel nach München, der hat mich nur 3/4 Stunde zusammengeschissen oder 1 Stunde, dass ich scheiße bin. Dann habe ich 120 Euro auf den Tisch gelegt und bin ich wieder zurückgefahren. Und damit habe ich mir gedacht, dass das vielleicht, ich war sehr naiv, ich war jetzt wahrscheinlich total dumm, dass das irgendwie klappt. Und ich habe dann leider niemanden gefunden, der mir die Stimme irgendwie, der mich weiterhelft. Ja. Ich glaube, auch die Schimmel hat mir nicht geholfen. Das war, deshalb ist das mit dem Unterrichten, jeder fragt mich, warum unterrichte ich nicht? Weil ich sowas nicht verantworten will. Man nimmt Geld, großes Geld, von naiven Sängern und kann man überhaupt nicht helfen.
Ja, man spielt mit der Hoffnung anderer. Ne?
Ja, und das finde ich total scheiße. Und das ist unser Job ist davon voll.
Ja, es gibt eben viele,
die
machen das.
Kriegen wir wieder auf den Deckel.
Ihnen ist auch das Thema Stimmkrise nicht fremd. Das war so eine Krise,
nicht,
ja.
Das ist aber auch, es war nicht nur diese Lohengrin da, es war auch mittlerweile mit diesem ganzen Kram drumherum. Also, Mann ist um 50 rum. Erste. Bei Frau ganz schlimme Alte, weil da kommt Wechseljahre, Krise sowieso für jede Frau, dass wer das nicht zugibt, lügt, ganz einfach lügt. Selbstverständlich, diese ganze hormonelle Umstellung hat Wirkung auf die Stimme und wer das nicht zugibt, lügt. Man ist müde von den ganzen, wie alt war ich, ja, 50, ja, da habe ich 30 Jahre auf der Bühne gestanden, als ich 50 war. Ja.
Das ist eine Leistung.
Das ist eine Leistung. 2 Kinder dazu. Jetzt diese Reiserei. Wenn Sie die Kinder, bei den Kindern sind, zu Hause, haben Sie irgendwie immer Gefühl, ich verpasse was in meinem Job. Und wenn Sie in den Job auf der Bühne stehen, haben Sie Gefühl, scheiße, ich lasse die Kinder allein. Das ist das, was die Agenten nicht wollen, was die Direktoren nicht wollen. Diese immer hin und her, ja, mit ihrer Psyche, selbstverständlich. Und das ist, dann kam diese nicht erfolgreiche Lohengrin. Und das hat sich selbstverständlich alles, wo ich dachte, was soll ich jetzt machen? Am besten werde ich alles hinschmeißen, nach Afrika fahren, zu irgendeinem Entwicklungsland und da irgendeine Entwicklungshilfe leisten.
Etwas Sinnvolles machen.
Etwas hier. Sinnvolles machen als diese Quälerei. Aber ich kann doch nicht die 2 Kinder jetzt in Heuweiler lassen und mich einfach mal für Afrika opfern und für andere Leute da. Wissen Sie, und da ich hätte, wenn ich keine Kinder hätte, hätte ich alles weggeschmissen und wirklich irgendwo gegangen und einfach das ganze Leben hinter mir lassen. So weit war ich.
Aber da zeigt doch auch mal wieder, wie wichtig so eine Familie ist. Yes, dass man absolut. Eben außer diesem Beruf noch etwas hat, wofür es sich lohnt zu leben. Und auch weiterzumachen.
Ja. Weiterzumachen, ja. Genau. Genau so ist das. Genau so ist das.
Wie haben Sie dann aktiv diese Krisenbewältigung angepackt? Sie haben Unterricht genommen oder haben Sie...
Ich habe Unterricht genommen, der mir nicht sehr viel geholfen hat. Ich habe dann selbstverständlich mich breit gemacht bei ein paar Psychiatern.
Also es war doch auch eine depressive Phase.
Aber hallo, ja. Das war totaler Bruch. Es war wirklich Bruch. Und da habe ich halt auf den Couch ein paar Psychiatern, dann habe ich letztendlich einen gefunden. Ein halb Amerikaner, halb Tscheche. Und wir haben uns per Zufall gefunden. Und ich habe ihm innerhalb 5 Minuten, absolut unbekannten Mensch, weiß ich bis heute nicht warum, habe ich ihm gesagt, innerhalb 5 Minuten, wissen Sie, ich bin scheiße, ich bin nichts mehr, ich habe alles im Leben verkackt. Er hat gesagt, Frau Petzkova, Sie sind internationale, bekannte Sängerin, ich kenne Sie 5 Minuten und Sie sagen mir, Sie sind scheiße? Was soll das? Und dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Und wir haben uns auch immer irgendwo in Restaurants getroffen. Also nicht nur in der...
nicht das Klassische auf der Couch. Ja.
Und irgendwann mal hat er mich so weit gebracht. Der hat irgendwas in mir ausprovoziert, dass ich ihn im ganzen, gesamte Restaurant angeschrien habe, dass er ein Arschloch ist. Und habe ich ihm solche tschechische Worte, Schimpfworte, obwohl der Halbtscheche ist, der musste sich ein Wortbuch kaufen für tschechische Schimpfworte, musste sich da aussuchen, was ich ihm alles gesagt habe. Ja, das war meine Therapie. Alles ist so ein bisschen lustig. So wie das tragisch und traurig war, es ist irgendwie lustig. Aber wissen Sie, wenn ich jetzt die Maria Callas spiele und der McNally hat wirklich das Publikum nichts gespart von der Callas, da ist alles da. Das ist ein wahnsinnig witziges Spiel, wo ich da mache Witze über viele Sachen, aber wenn die dann sitzt in dem Sessel und erinnert sich an den Aristoteles Onassis, an den alles, was sie, wie sie aufgehört hat, mit den Häusern abgebrochen hat und mit der Karriere, mit der Stimme, was nicht geklappt hat. Ich habe gesagt, Mensch, solltest du das vor 15 Jahren spielen? Das wäre für dich, das ist so eine Therapie für mich.
Da muss man viel Eigenes reingeben. Ne? Ja.
Alles ist da von mir, das ist Wahnsinn.
Aber das macht es dann auch wieder authentisch und echt.
Das ist
echt,
total,
ne?
Authentisch, ja. Und echt. Und letztendlich bin ich froh, dass ich alles erlebt habe, weil jetzt kann ich der Callas in vielen, vielen Sachen, kann ich sie verstehen und kann ich das dann auch über mich selber, es ist wie mit dem Maler, das ist das Gleiche. Diese ganze psychische Gänge, was der Maler da hat in der Musik, da muss man eigentlich mehr oder weniger irgendwie selber erleben. Das alles, was da gesagt wurde, Hauptsache, was da, wie dieser ganze Text mit der Musik eins ist, der Schmerz.
Aber dafür muss man auch leben und eben auch diese negativen Erfahrungen machen. Das Leben kann eben nicht nur schön und rosig sein.
Und wenn Sie das alles durchgelebt haben, dann können Sie das nicht mehr singen, weil das nicht mehr geht.
Ja, weil es einen dann zu sehr einholt.
Genau, genau.
Aber jetzt mit Abstand, ich meine, das liegt viele Jahre hinter Ihnen, diese Krise. Sie haben sich da ganz offensichtlich wieder rausgearbeitet. Sie stehen auf der Bühne erfolgreich, erfinden sich immer wieder neu. Sind Sie dankbar für diese Erfahrung?
Ja, ich bin überhaupt dankbar für alles, was mir Leben beigebracht hat, weil diese alle Beziehungen, was ich da erlebt habe, ob das mit Partner geht, ehemalige Partner oder Dirigenten oder Regisseuren, was auch nicht immer mit Sonne begleitet worden ist. Das ist alles gut und richtig, weil die Leute, die immer denken, mein Ego und ich, wir sind auf der Bühne, das muss ich lachen. Das muss ich wahnsinnig viel lachen, weil das ist nicht der Kunst. Man steht da nicht wegen sich. Man ist eine Medium zwischen dem Komponist oder der Schriftsteller, der Text der Poet, Poesie, Poet und wie sagt man das auf Deutsch? Librettist, ja. Man bringt selbstverständlich etwas aus eigener Persönlichkeit dazu, aber dass ich da. Das ist nicht Selbstpräsentation. Niemals.
Das wird oft verwechselt, ne?
Ja. Aber da sprechen wir nicht nur um die, von den Leuten, die da stehen auf der Bühne. Das sind auch oftmals Dirigenten und das sind oftmals Regisseure. Das ist Katastrophe, wie da einfach nur Ego dann steht.
Streiten Sie dann mit diesen Leuten, wenn Sie das merken? Wenn Ihnen ein Regisseur kommt mit einer Idee, wo eindeutig ist, das macht er nur, weil er sich selber behauptet.
Wie können Sie mit ihm streiten? Oftmals sind das Leute, die keine Note kennen. Die machen Regie nur aus diesem Textbuch von CDs.
Genau.
Aber wie wollen Sie mit den Leuten streiten?
Also das versuchen Sie gar nicht erst.
Sie sind ein Rädchen in dem ganzen gesamten Werk. Und da steht eine gemeinsame Idee von dem Regisseur. Man kann sich darüber denken, was man will, aber dann muss man sagen, okay, ich gehe jetzt. Und es kommt nicht Hunderte, Tausende andere, die das gerne machen würden.
Aber haben Sie das mal gemacht? Haben Sie mal gesagt, das kann ich nicht, ich gehe oder es reicht mir?
Wenn ich wollte, dass er mir das erklärt, dann erklärt er mir das. Aber entweder gehen Sie, weil der Konzept absolut daneben ist, aber denken Sie bloß nicht, dass Sie etwas damit ändern. Ändern Sie doch gar nicht, wenn Sie gehen. Da kommt XY andere Leute, die das mitmachen. Also, was denn?
Vielleicht sogar für weniger Geld, ja.
Ja. Die stehen Schlangen da. Schauen Sie sich mal, was jetzt passiert ist in die Verona. Also, ich weiß nicht, was daran recht ist, aber ich habe gehört, die Netrebko hat da Aida gesungen, hat sich schwarz geschminkt und die Angel Blue, die schwarze Sängerin, sollte Traviata weiß singen und die hat sich beleidigt, weil die Netrebko hat sich schwarz geschminkt und ist abgefahren.
Ja, ne? Sie ist gar nicht gekommen, ja.
Ja, und in 3 Tagen stand eine andere. Also,
natürlich.
Was denn?
Natürlich.
Also, was denn?
Ja. Das ist ein gutes Beispiel, wie unser Beruf funktioniert. Ja.
Ja. Kümmert das jemanden? Absolut niemanden. Niemanden. Und wenn da dieser Regisseur steht und hat eine gewisse Sichtweise und man sagt, okay, ich mache mit, dann muss er aber tatsächlich mitmachen. Weil wenn da dann plötzlich eine Revolution anfängt, dann sieht das nur peinlich, aber für dich dann. Für den, der die Revolution macht.
Sie haben mal gesagt, Sie möchten sich nicht als Opernsängerin bezeichnen, weil sich heutzutage jeder als Opernsänger bezeichnet.
Naja, das war in dem Zusammenhang, dass hier ein Musicalsänger ist Und der denkt sich jetzt, dass der Vodník plötzlich singt, ja, und hält sich für große Opernsänger und alle leider fressen ihm das. Es ist schlimm. Oder diese Frau, die sich denkt, wenn sich jemand 2,5 Stunden auf der Bühne lächelt, dass man ein großer Künstler ist. Ich gehöre nicht dazu. Und mit der Opernsängerin, das ist immer diese Dievenhafte, weil mir Gott in den Hals geschissen hat, heißt das doch nicht, dass ich etwas mehr bin als die anderen. Das ist so schlimm. Und diese ganze, wie die normalen Leute dann an die Opernsänger schauen, diese Sichtweise, das hat alles mit diesen Dievenhaften zu tun. Das gehört auch Tenöre dazu. Es geht eigentlich durch jede Stimmfach.
Ja.
Das ist so schlimm. Also bitteschön, warum denn?
Wir vergessen einfach ganz oft, es ist nur unser Beruf. Es ist nicht unsere Persönlichkeit. Ne?
Ja. Okay, die Persönlichkeit bringen wir dazu. Ja. Aber warum? Weil wir einfach die Stimme haben. Aber das heißt doch nicht, dass wir die ganze Oper sowas daraus machen. Ja? Dass jeder guckt, Oper. Oh. Das machen wir selber.
Am Ende des Tages bringen wir alle unsere Pfandflaschen zu Aldi, ja? Oder?
Ja, ja. Also immer habe ich versucht, das zu bringen, was gerade nötig war. Und Opernsänger ist zu wenig. Das war 30% meiner Karriere. Ich habe viel mehr geschafft. Und deshalb diese Schublade Opernsängerin, da
schränkt sie ein, ja.
Das ist mir zu wenig.
Ja. Ich bewundere auch diese Vielseitigkeit, weil ich eben denke, das sollte unser Beruf sein. Wir haben so viel zu geben, warum sollen wir das nur auf das Singen beschränken?
Genau so ist das.
Und das eine befruchtet das andere. Also ich singe genauso gerne Matthäus Passion wie den Figaro. Und das eine lebt vom anderen. Aber eben, weil Sie gesagt haben, in Deutschland wird es leider auch doch sehr...
Ist das ja so.
Total. Also entweder man hat die Karriere in der Oper oder man ist Konzertsänger.
Ja, aber hier ist das schon so, dass man gar nicht mehr Konzertsänger erwähnt. Ja? Ich sage immer, ja, wenn Sie Opernsängerin benutzen wollen, dann müssen Sie auch Konzertsängerin daneben schreiben. Natürlich. Und da gucken die mich an und sagen, warum, was ist das? Ist das doch wurscht, was Sie machen, ob Sie Opern oder Konzert singen? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht wurscht.
Der Name Oper klingt natürlich glamouröser, ne? Ja. Für die Außenwirkung. Ja.
Ja, aber weil die Leute wissen gar nicht, was wir in Lage sind. Ja. Und immer diese Opernsängerin, das ist diese Opern-Diva, diese hochnäsige, blöde Kuh, das hasse ich. Ich hasse es.
Ja. Es hat einfach mit der Realität selten was zu tun.
Ja,
ich meine, es gibt vielleicht
2-3
Sängerinnen auf der ganzen Welt, die noch diesem alten Klischee entsprechen,
genau.
Aber eben keine andere mehr.
Ja.
Ja. Aber wird Ihnen diese Vielseitigkeit jetzt eben auch, dass Sie im Schauspiel tätig sind, auch mitunter negativ angekreidet? Also nehmen Ihnen Leute das übel? Bekommen Sie
Ach,
das verspüren?
Ach naja, die mag das Schauspiel, weil sie nicht mehr singen kann.
Aha, die typischen
Sprüche. Ja, die singt jetzt Kurt Weill. Weil das klingt opernhaft, aber sie macht das nur deshalb, weil sie nicht mehr singen kann. Aber das in Deutschland und in der ganzen Welt, außer Ute Lemper, auch Opernsängerinnen und richtig und gut Weill singen, das weiß hier keiner oder will nicht wissen. Und da denken sie von Kritiken, die, habe ich bis jetzt gedacht, die Ahnung haben, plötzlich sind in Lage, sagen, naja, das darf jetzt gerade Weill gar nicht singen dürfen. Das müssen doch die Musical-Sänger singen.
Also gegen solche Vorurteile müssen Sie hier kämpfen, ja?
Immer. Ich kämpfe, seit ich zurück bin, diese letzten 7 Jahre, 8 Jahre, sagen wir. Ich war immerhin 30 Jahre in Welt gechattet, ja, 30 Jahre lang. Jetzt bin ich fast 42 Jahre auf der Bühne und ich muss immer kämpfen mit solchen mächtigen Kenner, die überhaupt keine Ahnung haben.
Das ist ja das Schlimme, wie frustrierend auch, oder?
Ja.
Ich meine, heutzutage darf sich ja wirklich jeder Kritiker nennen. Also ich weiß nicht, wie das in Tschechien ist, aber in Deutschland, wir haben ganz viele solche Internetblogs, wo jeder meint,
der weiß davon was.
Und die Leute wollen einen belehren. Die sagen einem, was gut für einen wäre, wie man singen sollte, welche Rollen man singen sollte. Und dann, man möchte gar nicht wissen, was diese Leute arbeiten. Auf jeden Fall nichts in der Musik. Und
wir haben Hochschule von Leben, das ist hier so, wo die alles wissen und quasi nichts letztendlich. Ja. Das wissen die alles bestens von Politik. Also ich soll mich überhaupt nicht von Politik, sollte ich mich eigentlich gar nicht was sagen. Ich soll, wie heißt das auf Deutsch? Ich soll nicht...
Ach so, singen und die Klappe halten am besten.
Singen und die Klappe halten, also von Politik nicht reden. Ich darf eigentlich gar nichts reden, aber die alten Männer in Kneipe, die dürfen alles. Die wissen Bescheid, aber ich darf nichts.
Ja, ich finde auch sehr amüsant, wenn man sie auf Social Media verfolgt, sie setzen sich da auch wirklich aktiv zur Wehr. Ja. Eben gegen solche lapidaren Kritiken und Äußerungen. Also sie reposten das und geben da wirklich ihre Meinung dazu. Das ist ihre Art, um da so ein bisschen gegen zu kämpfen.
Ja, gerne. Weil jemand muss doch sagen, dass diese Leute keine Ahnung haben. Es ist halt schlimm, dass viele Künstler hier haben Angst, etwas zu sagen. Ich habe mich neulich lustig gemacht. Ich habe eigentlich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist doch Kitsch. Das war das einzige Wort, was ich gesagt habe, dass diese vier Tenöre von Musicaltheater, wirklich Tenöre, da ist niemand Tenor.
Natürlich.
Die haben nur die Marke von diesen Pavarotti, Carreras und Domingo geklaut. Und haben sich da irgendeine Melodien schreiben lassen, die erinnern an Beatles, die erinnern an welche andere berühmte Gruppen. Und das singen die, auch Aufnahmen sind schrecklich. Ich habe gesagt, schade, dass Supraphon eigentlich, wenn jetzt Smetana 200 Jahre Geburtsjubiläum feiern wird, dass die da diese Kitsch herausbringen und keine richtige Musik. Was ich damit...
Haben Sie was losgetreten, ja?
Was ich damit losgetreten habe? Nur weil ich gesagt habe, das ist Kitsch, das ist einfach... Das war noch gut, das ist einfach scheiße.
Das ist auch noch sehr nett ausgedrückt,
ja. Das ist nett ausgedrückt. Was ich daraus... Was sie sich erlaubt, was... Die hat doch überhaupt keine Musical-Hochschule, die Frau. Musical-Hochschule.
Auch schön, ja. Ja, aber das muss ich auch wieder dem Publikum ankreiden. Die lassen sich manchmal auch für dumm verkaufen.
Total.
Und deswegen denken die, das ist was ganz Tolles. Und da darf man dann nicht gegen schießen, ne?
Ich habe über mich erzählt, dass ich keine Star bin, dass ich eigentlich keine Diva bin, dass ich das alles hasse. Aber die Leute, die eigentlich gar nichts hingekriegt haben, lassen über sich schreiben, dass sie Diva sind und dass sie Star sind.
Was hat die junge Dagmar Petzkova aus Brudim angetrieben, Sängerin zu werden? Warum haben Sie diesen Beruf ergriffen?
Ja, das ist die Frage. Ich war immer überall und ich habe immer irgendeine Sängerin nachgemacht und ich habe immer, aber so Popmusik, so Halenka Vondráčková-mäßig und so. Und meine Mutter hat wunderschön gesungen. Und die dachte immer erstmal, ich werde Tänzerin sein, Balletttänzerin. Und wenn die diese dicke Arsch gesehen hat, dann nein, das wird nichts. Aber meine Schwester hat Klavier gespielt und sie dachten, okay, das Instrument ist zu Hause, also ich musste mit 6 Jahren auch Klavier. Es hat mich total, ich habe lieber Fußball mit Jungs gespielt. Und es hat mich sowas von angekotzt. Und irgendwann mal hat mich meine Mutter zum Gesangsunterricht angemeldet in der Musikschule. Und das hat mich so angenommen.
Wie alt waren Sie da?
Ich glaube 10. Und das hat mich wirklich gefesselt.
Und auch schon klassische Musik oder erstmal ganz populäre Musik?
Nee, populäre Musik, das war damals gar nicht. Das war, man hat Nationallieder gesungen, man hat so Mozart-Lieder gesungen, so Kinderlieder und so. Komm, Lieder, da, da, da und so. Man konnte immer so auftreten von Publikum in Chrudim und das hat mich wahnsinnig gut getan. Ja, das habe ich immer genossen, sich immer so präsentieren. Ich war überall immer, wer singt, ja, die kleine Dasha singt immer. Und meine Mutter hat so schöne Stimme gehabt, die hat immer gerne gesungen, ja. Wir haben, wenn wir zu Hause geputzt haben oder sonst was gewaschen haben oder so, das war damals keine automatische Waschmaschine, das hat man alles per Hand gemacht. Und das habe ich alles mitgemacht. Wir haben dabei gesungen, dreistimmig, ja, mit meiner Schwester.
Toll.
Und das war plötzlich, ja, erste Mal mit 15 habe ich versucht, auf Gesang, also Konservatorium, also dieses Gesangfach, aber auch Schauspiel.
Aha.
Ich habe beides versucht und beide hat nicht geklappt. Dann bin ich in Chrudim auf mathematische Physikal-Gymnasium gegangen und habe ich gleich erste Jahr 5 gehabt und Mathematik und Physik. Also das hat man gemerkt.
Auch die Karriere ist vorzeitig beendet.
Ja, und dann habe ich das geschafft, zweite Mal auf das Konservatorium, diesmal nur auf Gesang. Und dann war ich aber diese berühmte Elisa Doolittle, und da war in Karlin und da war jeden Abend ist ein Lehrer, ein berühmter Schauspieler, der damals mich nicht genommen hat auf der Schauspielschule. Der war damals der Vorsitzende da. Und der kam immer zu mir in Garderobe. Ich habe ihm gesagt, ich sage Ihnen etwas, Herr Waller, Sie haben mich damals nicht genommen auf der Schauspiel. Das kann ich sagen. Ich habe gesagt, doch.
Das war ein großer Erfolg, ein früher Erfolg, diese Eliza.
Diese Eliza, ja, war ein riesengroßer Erfolg. Ich habe auch andere Sachen gesungen. Ich habe auch klassische Operetten. Ich habe
Ich war fest da.
Ja. Also in Pilsen habe ich ein Musical und eine Operette gesungen. Und hier in Karlin habe ich von Heuberger, der Opernball,
ja.
Wie hieß sie, Luisa? Oder diese Kammermädchen, diese zweite Fach immer. In Landeslechen, diese Mie.
Ja. Das ist aber eigentlich schon Sopranfach, oder?
Ja, ich habe Sopran gesungen. So. Die Eliza Doolittle ist auch hoch.
Ja, stimmt.
Ich habe ausgehaltene A ohne nix da oben gesungen.
Haben Sie sich damals schon fachmäßig begrenzt? Haben Sie gesagt, nee, ich singe alles?
Meine Liebe, ich bin auf Konservatorium mit 16 gekommen. Ich habe 3 Oktaven Umfang gehabt. Und ich bin von dem Konservatorium nach 5 Jahren weg und ich habe eine Dezime gehabt. Die haben mich fast kaputt da gesungen an diesem scheiß Konservatorium. Dann kam ich zu Frau Denigrova und die hat mir dann gesagt, da, auf Konservatorium war immer Sopran, aber mit Ende auf A2. Ich konnte nicht hören. Und da, die Denigrova hat mir die Stimme wieder in Ordnung gebracht und ich habe unten kleine E und oben C bis D. und immer Koloraturen gesungen. Ich habe da kein Problem, ich wusste nicht wie, aber ich habe das immer gesungen. Mir war egal, wo ich singe. Ich konnte alles. Die haben mich immer gefragt, ja, welche Tonart. Ich habe gesagt, wurscht. Welche Tonart. Aber auch später mit den Allemaler-Liedern, ja, oder Schubert-Liedern mit Orchester. Ich habe das sonst was gesungen da. Sopran, Alt, Mezzo, egal, wurscht. Hauptsache singen.
Ja, die Begegnung mit Antonie Denigrova, der großen tschechischen Sopranistin, war sehr wichtig in ihrem Leben.
Das war, ne?
Ja, ich habe sie Gott sei Dank auch noch kennenlernen dürfen, kurz vor ihrem Tod. Wir waren hier beide Jurymitglieder, ich glaube, in der Prager Philharmonie, ja, im Gesangswettbewerb. Eine wunderbare Frau. Ach, ich habe mich in sie verliebt.
Es war eine große Dame, wirklich. Ja. Und die hat auch gut gesungen. Die war ein bisschen hysterisch, die hat manchmal mir das Leben zu Hölle gemacht, aber das gehört sich. Ja, so eine Persönlichkeit gehört sich, ich bin auch hysterisch. Und die hat mir wirklich beigebracht, wie man singt. Die, niemand anders. Und das war ein großer Fehler, dass ich von ihr weg bin.
Ach so.
Ja.
Sie haben dann irgendwann, wollten Sie was Neues ausprobieren?
Ja, ich
oder?
Wollte, jemand musste mir doch bringen, wie man Wagner singt. Und die hat mir immer gesagt, Dagmar, das ist nichts für dich, lass das.
Ach, sie wollte Ihnen das ausreden, ja.
Deshalb bin ich auch gegangen. Ich habe gesagt, ach komm, diese Hochnässigkeit, das ist schlimm.
Ja, aber man weiß es erst, wenn man es...
Wenn man das verkackt hat.
Ja, ja. Woher soll man es vorher wissen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Also ich denke auch, manche Erfahrungen muss man vielleicht machen. Ja. Man kann nicht immer nur vernünftig sein, oder?
Ja.
Und es ist auch witzig, mit Frau Denigrova, da gibt es auch viele Parallelen in ihrem Lebenslauf. Sie war auch eine, die erst nach Deutschland kommen musste. Dessau, Berlin hat sie auch gesungen, um irgendwie Karriere zu machen.
Dresden,
hier,
ja.
Hier war sie auch gar nicht so der
ja,
Star,
war, oder? Die war immer so, auch so querulant. Die hat auch immer laut gesagt, was vielleicht in der damaligen kommunistischen Welt nicht so... man nicht so gerne gehört
nicht so bequem
hat.
War.
Ihr Mann war ein berühmter Geiger, Konzertmeister von Tschechischer Philharmonie. Der hat sich dann auch die Kommunisten gegen sich geschmissen, dann musste nach Bratislava. Inzwischen hat die Denigrova mit ihm dieses Kind gehabt. Und er hat gesagt, jetzt habe ich Kind, jetzt kann ich doch nicht abhauen. Und dann war Bratislava einmal in Linz und er ist sofort da geblieben. Und die hat dann die Probleme ausbaden müssen hier. Und mit diesem Sohn habe ich angefangen zu gehen. Es war große Liebe. Und der hat mir gesagt, komm, die Frau Denigrova wollte mich unbedingt kennenlernen. Und als ich mit ihr zusammenkam, als der Sohn uns vorgestellt hat, da hat sie mich zu Kaffee eingeladen und hat mir gesagt, lass die Finger von meinem Sohn.
Wirklich?
Ja, ja.
Das war ihr Kennenlernen.
Aber dann haben wir angefangen, irgendwann mal zusammen singen. Und dann war ich von früh morgen bis abend, manchmal habe ich da auch übernachtet. Wir haben manchmal 24 Stunden zusammen verbracht. Wir haben immer Callas gehört, Tebaldi gehört, immer gesungen. Und wenn mich jemand wirklich erzogen hat, dann ist das sie gewesen.
Also sie war so eine richtige Mentorin. Ja,
ja, ja, genau.
Toll.
Die hat versucht, auch eine Dame aus mir zu machen. Ja,
Dagmar,
also sei lieber still.
So ein bisschen das Eliza Doolittle-Programm, ja?
Die hat immer versucht, also mit dem Ankleiden ging es dann irgendwann mal. Aber die hat mir immer gesagt, du bist so ein Schuss, den man nicht korrigieren kann. Du bist ausgeschossen.
Geht nicht mehr.
Du bist irgendwo, keiner weiß, was du machst in Minuten. Ja, das war lustig.
Aber trotzdem, sie so verschieden waren, hat das einfach funktioniert.
Ja, ja, ja. Wir waren in einer Zeit so richtig befreundet auch, ja. Das war sehr schön. Aber dieser Druck, wo ich dann sehr berühmt war, dieser Druck... dass ich für sie auch mache, was mache, wenn sie schon eigentlich hinter Zenit war. Das war für mich sehr schwer.
Ja, verstehe. Da kam dieser Aspekt noch dazu.
Das war schlimm und das war dann auch diese meine Undankbarkeit aus ihrem Sicht. Das war dann traurig, ja.
Also sie sind nicht ganz so schön auseinandergegangen, leider. Mhm.
Nee, aber dann irgendwann mal, wenn wir beide älter waren, haben wir uns wieder getroffen. Aber das war halt nicht mehr so, ja.
Sie haben in Ihrer Heimatstadt in Chrudim ein eigenes Festival gegründet. Zlata Pecka.
Zlata Pecka.
Das heißt so viel wie goldener Stein oder goldener Kern, ne?
Ja, was ist Pecka? Pecka ist das, was, das ist erstmal mein Name, Peckova. Ja. Und das ist der Stein, was diese Kern umhüllt. Also goldene Pecka. Das war erstmal wunderbar, weil der Bürgermeister war 2016/17, wenn die Idee kam, war ein sehr kunstliebender Mann, der wollte für seine Stadt, der so wunderschön ist, etwas
Besonderes. Ja, ein Anziehungspunkt.
Hat gesagt, ja, wir haben hier diese Peckova, diese verrückte Peckova, diese Persönlichkeit, wir machen was. Und wir haben uns getroffen, haben wir uns wahnsinnig gut verstanden, haben wir Festival gegründet. Goldene Pecka, Chrudim hat sich da viel Geld auch ausgegeben. Das war alles wunderbar. Und da kamen nächste Wahlen. Und da kam ein Kandidat von unserer Babisch als mögliche Bürgermeister, zukünftige. Der hat sich mit mir als ein Fan fotografieren lassen. Und dann hat sich das als Wahlplakat. Also die Peckova mit ihm.
Sie waren dann quasi Wahlhelfer, ungewollt.
Können Sie sich nicht vorstellen, was gefolgt hat? Furie Peckova durch YouTube, durch Facebook, durch alles. Aber es war nichts mehr zu machen, er hat gewonnen. Und jetzt hat angefangen der Rechen für diese, was ich ihm vor den Wahlen gemacht habe. Der gibt uns kein Geld.
Wirklich?
Der will kein Festival. Okay, der war nie im Leben in einem Konzert. Der weiß nicht, was das ist, Kunst. Der weiß nicht, wie wichtig ist Kultur. Der weiß nicht, was das für seine... Der ist so ein bisschen wie Babisch. Desto weniger die Leute wissen, desto besser ist das für mich.
Das heißt, Sie haben da jedes Jahr einen Kampf, um dieses Festival stattfinden zu lassen. Aber Sie schaffen es dennoch.
Ich habe das dennoch, weil ich arbeite umsonst. Wir haben uns von Stadt total abgezweigt. Wir arbeiten alle umsonst. Also okay, die Leute, die bei uns singen, die kriegen was, das ist ja klar. Aber wir kämpfen jedes Jahr wirklich ums Überleben. Und ich habe gehofft, diese Wahlen wird sich das irgendwie, aber leider hat dieser Idiot wieder gewonnen. Ja, okay, man sagt, du solltest Schnauze halten, man soll sich als Künstler nicht in Politik zu mischen.
Aber die Frage Kunst ist auch Politik.
Ja.
Ich meine, wir sind abhängig von Politik, warum soll man nichts sagen? Die geben uns das Geld.
Eben, wir sind abhängig von Politik,
sind wir?
Die sollen Schnauze halten, dass sie uns was geben. Ich sehe das genauso wie Sie, aber mir hat das nicht geholfen.
Aber ist Ihr Festival wirklich bedroht oder schaffen Sie es dennoch?
Wir müssen Sponsoren finden und wir müssen uns einpassen in 70.000, 80.000 Euro.
Klingt erstmal viel Geld, aber wir wissen alle, es ist nicht viel Geld, wenn es um Kultur geht, ne? Was man alles bezahlt werden muss.
Orchester, ja. Sänger, Schauspieler, Unterricht, was weiß ich denn.
Also Sie haben wirklich auch diese Vielseitigkeit, ja?
Ja, wir haben Ausstellung von Bildern immer zu einem Thema. Es hat immer ein Thema. Letztes Jahr war Mozart, vorletztes Jahr war Callas, vorher war Carmen, vorher war Offenbach, schöne Helena. Dieses Jahr wird Wien, zweite Hälfte, Wiener Musik, Netopier, also Fledermaus und Strauss und die ganze dann spätere Sezession. Epoche bis eigentlich Anfang der Ersten Weltkrieg. Ja.
Spannend.
Und das ist alles, das wird alles irgendwie eingepasst. Schauspiel, Film, Ausstellung, Musik, Kameramusik, alles kommt dazu. Ja.
Und das ist gut, dass man die Leute sehen, wie zu einem Thema, wer alles dazu zu sagen hat. Ja? Dass das alles Gesamtkunst ist.
Das ist auch wieder so ein bisschen ein Spiegel ihrer Kunst, eben, weil sie auch so vielseitig sind, oder?
Ja, ja, wie ich der Kunst eigentlich selber sehe, dass das nicht die Opernsängerin, wie sie mich gerne haben wollen. Ich liebe Bilder. Ich habe zwar noch nie einen Versuch zu malen, aber ich liebe es. Und wenn ich sagen kann, okay, hier haben Sie Möglichkeit, Maler, wer will, kann ein Bild zu Thema Callas malen und hier ausstellen, bitte schön. Und das sind so tolle Sachen da gewesen, ja.
Ich finde das toll, dass es diese Grenzen so aufhebt. Ja,
ja, ja.
Dass es wirklich so diesen Gedanken
Fotografie,
Kunst.
Fotografie, genau, ja,
toll.
Ja, ja.
Und das also eine beeinflusst das andere.
Eine beeinflusst,
ne?
Und alle haben so ein Thema zu sagen, ja.
Toll. Aber es kostet sicherlich auch viel Energie und Kraft,
ja,
sich dem zu widmen. Also
ganze Jahr,
Sie
ganze
als Jahr Schirmherrin.
Ja, ich mag die ganze Dramaturgie und ich entscheide das eigentlich und ich muss die Leute aussuchen. Und wir machen das alles. Die den Idioten ein bisschen was bringen und die schätzen das nicht. Ich hoffe immer, irgendwann mal kommt hoffentlich der Zeit, wo die sagen, ja, okay, es hat Sinn gehabt, dass die Petzkova uns das hier gebracht hat. Ja. Vielleicht erlebe ich das nicht mehr, weiß ich nicht.
Aber das kann man nur hoffen, ja, ja, dass es irgendwann Leute gibt, die davon die Ernte tragen können, von dem, was man macht und gibt. Ja. Aber dann muss man sich auch wieder sagen, für einen selber ist es doch wahrscheinlich ein ganz tolles Gefühl, oder?
Ja.
Wenn man weiß, man macht etwas. Ich weiß nicht, wie das in der Region sonst ist, aber ich kann mir vorstellen, in kleinen Städten ist es sonst sehr kulturarm, oder?
Sehr.
Also deswegen
die
ist
es
doch schön.
Die haben da Puppentheater, Puppentheaterfestival, das gibt es auch, das gibt es schon 60 Jahre oder mehr. Das hat eine Tradition, aber damit hat sich das auch, ja. Und die Chrudim ist wirklich so wie alle diese kleinen tschechischen Städte, was leider in Deutschland Zweiter Krieg kaputt gemacht hat, die haben diese alle möglichen Stile. Die haben Gotik, Renaissance, Barock, alles in sich. Und in Chrudim, wo sie in jeder Ecke, können sie ein Konzert veranstalten. Ja.
Ach so, okay. Ja,
das
ja.
ist wirklich schön.
Die Kulisse ist schön, ja.
Ja, die Kulisse ist sehr schön. Und wir haben ein Konzertsaal, der ist zwar nur für 450 Leute, aber die beneiden uns sehr um diese Konzerte, weil der hat phänomenale Akustik. Ja.
Ja.
Und mit diesem Saal bin ich groß geworden. Ja.
Sie haben unzählige CDs veröffentlicht. Sie sind hier mit Supraphon eine enge Verbindung eingegangen. Das ist hier, sagen wir mal, die Deutsche Grammophon von Tschechien. Haben viele tolle Alben schon von Beginn ihrer Karriere bis jetzt regelmäßig veröffentlicht. Immer wieder auch ganz spannende Konzeptalben. Sinful Women, ja, zum Beispiel, wo sie sich diesen gefallenen Frauen gewidmet haben. Oder jüngst eben diese Kurt Weill-CD. Sind das alles ihre
das
Projekte?
Sind meine Gedanken, ja. Ja? Obwohl der Maler am Anfang eigentlich, wo ich mit Mozart und Malern angefangen habe, das hat damals, das war die 90er Jahre, wo eigentlich für Kultur auch Geld waren da. Und das war, der Supraphon hat auch andere Direktion gehabt, Hauptsache diese klassische Musik, wo sehr viel Wert drauf gelegt wurde. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Und der Typ, der das damals dieser Direktor gemacht hat, Herr Dr. Stilletz, das ist eigentlich der große Kenner von Mahler. Und damals kamen er mit Bielohlávek mit dieser Idee, dass wir diese Aufnahmen mit mir machen. Und das ist eigentlich, ich kam dazu wie ein Blinde zum Glück, aber die Aufnahmen existieren, Gott sei Dank. Das hat funktioniert, dann kam ich auf die Idee mit dem Berio-Maler, weil der Berio hat manche Maler Sachen orchestriert. Dann kam dazu diese Wagner, diese Wesenlung-Lieder. Und alles haben wir mit dem Bielohlávek irgendwie zusammen gemacht. Dann waren diese Geschichten mit Irving Gage, diese
Dvořák-Lieder
oder Strauss-Lieder. Das ist auch sehr gut. Und dann diese Konzertante Carmen so ein bisschen irgendwie das ausnutzen. Aber dann war sehr lange Pause
Und dann kam ich mit dieser Idee, dieser Sinful Woman. Das war eigentlich nach der großen Krise, wo ich wusste nicht wohin. Und dann habe ich so geblättert, habe ich gedacht, eigentlich hat der Mezzosopran nur immer Scheiße. Eigentlich nur immer diese Weiber, die nur Mist machen. Nur Intrigantinnen, nur Dirnen, nur irgendwie Negatives, ja, irgendwas Negatives. Und die einzige Maria Magdalena, was eigentlich Sopran ist, kommt plötzlich mit diesem Engelsgesang.
Spannend, also ich bewundere das, weil man merkt erstmal, wie viel Arbeit und Mühe darin steckt, diese individuelle Note. Und ich meine schon, es fängt ja schon an bei diesen wahnsinnig tollen Covern, das sind ja Kunstwerke.
Ja.
Also ich finde das, ich bewundere das, weil man merkt, das ist kein 0815 CD,
sondern... Ich kam zu diesem Fotograf und habe gesagt, so, und jetzt machen wir, guck mal, hier sind so 8, 7 Heldinnen. Die ist so, die ist so, die ist so, die hat diese Scheiße gebaut, die hat das hier gebaut. Und jetzt mach mal, jetzt führen wir, okay, wir haben ein bisschen Geld dazu gehabt, das stimmt. Das hat nicht der Supraphon bezahlt, das haben Sponsoren bezahlt. Ich habe gesagt, und jetzt müssen wir einfach die Petzkova dazu kriegen, dass sie jede diese Person mit Foto eigentlich irgendwie den Leuten beibringt, was das eigentlich ist. Weil das gehört dazu, die Leute wissen nicht, wer Clytemnestra war. Wer benutzt schon Wikipedia heutzutage, ja? Durch und durch mit Krankheiten, psychische, aber die Fotos sehen alle toll aus.
Die sind ja, das fantastisch, stimmt. Das sind wirklich Kunstwerke.
Ja, ja, ja. Und das hat der Fotograf toll gemacht, Kurečka. Und dann haben wir uns das Gleiche gemacht, noch mit dem Kurt Weil-Geschichte und noch mit dieser Nativitas.
Stimmt, das sind die Weihnachtslieder,
Exaltatio.
Ne?
Ja,
oder die tschechischen...
Das sind die europäischen Weihnachtslieder. Mm. Das sind die Weihnachtslieder von ganz Europa. Das habe ich wieder mit diesem Krček, mit Jaroslav Krček gemacht. Das ist ein wunderschöner Mensch mit dieser Renaissance-Barock-Kapelle, der auch ein bisschen in diese Folk geht. Und das ist alles zusammen, das ist, ich glaube, diese zwei Zettel sind auch gut, ja.
Das ist toll, dass Sie auch eben nicht diese Grenzen ziehen, sondern so offen sind für diese Stile und sich da immer irgendwie neu erfinden.
Ja,
also es gibt nicht die eine Dagmar Petzkova.
Die ist schon lange tot.
Na, aber es
nicht
ist,
tot.
Sie ist nicht tot, ist aber nicht, sie entwickelt sich weiter.
Die und das existiert ist spannend. Nicht mehr und man muss gucken, schauen. Sich wirklich auf sich ganz schlechte Kritiken fallen lassen. Und, aber letztendlich, mich hat wahnsinnig eine Kritik, da musste ich sehr lachen, weil als ich diese Nativitas rausgebracht habe, habe ich dafür also eigentlich nur schlimme Worte geerntet. Von den Leuten, die denken, die verstehen was davon. Und das war 10 Wochen die bestverkaufte CD überhaupt. Und dann kommt dieser Typ, der diese, als ich Exaltatio rausgebracht habe, da hat er geschrieben plötzlich, naja, wo wir dachten, das ist der allerniedrigste Niveau, was die Frau Petzkova eigentlich bringen konnte, hat sich entpuppt als der größte Erfolg.
Naja, aber ich finde das sehr bewundernswert, weil da gehört auch viel Mut dazu, sich immer neu zu suchen, auch neue Wege zu
Manchmal
gehen.
Manchmal ist das für mich eine Provokation, diese Leute noch mehr ärgern, als sie schon sind.
Sie lieben das, oder?
Ich liebe es.
Sie treten denen gerne auf die Füße. Nein, ich finde das toll.
Nicht, dass ich ständig darüber lachen kann. Manchmal ist das auch, manchmal bin ich auch sehr traurig darüber. Selbstverständlich.
Ja, wir sind
alle
Menschen.
Klar, das muss doch sein. Ja. Aber trotzdem provoziert mich das, es weiterzuführen, um zu sehen, wie weit diese Leute in Lage sind zu gehen.
Aber ja, und wir wissen alle, viele Karrieren sind sicherlich auch solchen Leuten geschuldet, dass sie zu Ende sind, oder? Viele, es gibt sicher Leute, die lassen sich davon sehr beeinflussen, negativ, ne? Von solchen Meinungen.
Leider ja.
Nerven sind beim Sänger ein Problem.
Das ist das Erste, dass ich das bei dem Stimme. Und ich denke, manche machen das auch mit Absicht. Dass sie das sogar, und ich möchte nicht sagen, dass das gewollt ist oder bezahlt ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da schon einem liegt daran, der anderen kaputt zu machen.
Ja. Gibt es neue Projekte? Gibt es schon etwas, über das Sie reden dürfen? Was steht als nächstes an in Ihrem großen Kosmos?
Es ist jetzt in Arbeit, eine neue Schauspiel für mich zu schreiben. Weil ich denke, ja okay, McNally und seine Masterclass ist eine Sache, die mir sehr gelegen hat. Die spricht sehr viel aus meinem Leben, aber zeigen Sie mir Schauspiel und Rolle, die noch so gut ist. Ich bin sehr begrenzt in Schauspiel, was das angeht, weil ich bin keine Marisha auf Nationaltheater, ich bin keine klassisch ausgebildete Schauspielerin, die sich jetzt denken kann, hallo? Alle warten auf mich hier? Nee.
Also diese ganzen großen Klassiker, ich weiß nicht, was hier die national
ja,
eben sind,
eben
darauf
Marisha,
haben Sie,
meinte ich.
Darauf haben Sie nicht so, zielen Sie nicht ab.
Kann ich auch nicht. Ich bin das nicht. Ich muss meine Grenze sehen, ich muss meine Grenze kennen und ich muss mir Rollen aussuchen, die für mich sind. Also jemand muss etwas, weil McNally mit Masterclass ist was Geniales. Ich habe da was getroffen, wir haben quasi mit der Klasse geschmolzen. Aber jetzt muss weitergehen und jetzt muss man gucken, was.
Ah, das machen Sie nicht weiter, die Masterclass?
Doch,
das
man
geht weiter.
Man spielt das immer, aber irgendwann mal muss man anerkennen, dass man weitergehen muss. Die Klasse werde weitergespielt. Zum Beispiel Honza Yerayn, das ist ein Schauspieler, der auch schreibt. Der hat für mich und Bara Hrsanova, das ist eine berühmte Schauspielerin hier, wir machen so Carmen-Geschichte, weil die Hrsanova hat das als Schauspielerin gemacht, ich als Opernsängerin. Und jetzt wurde für uns beide ein Schauspiel geschrieben, der wahnsinnig witzig ist. Ich bin da eben wie diese ganz blöde Operndiva. Ich mache mich darüber lustig, weil ich denke, ich als Operndiva das darf.
Aber ja.
Und die Bara Hrsanova, die spielt da eine Zigeunerin, die ausnutzt diese Dummheit und bringt sich da wie eine richtige Carmen. Und letztendlich hat diese Diva kein Ohrringe, keine Schuhe, kein Nerzmantel mehr, alles ist geklaut. Und die steht da wie eine Dumme. Es ist furchtbar witzig, die Leute lachen darüber. Also das war mein erster Schauspielversuch. Jetzt kommt die Maria Callas und jetzt wird geschrieben ein neues Schauspiel. Über eine Schriftstellerin, mit dem letzten System nicht so klar war. Also Kommunismus, Schriftstellerinnen oder auch Zeitungsfrauen, also Reporterinnen, was im Kommunismus gelitten hat.
Genau. Auch spannend wieder, ne?
Ja.
Kann man auch wieder viel Eigenes reinbringen.
Viel
oder?
Eigenes und der Regisseur, der mit mir, der wird das wieder jetzt machen, der hat mir gesagt, weißt du, die Callas, die hast du so gut geschafft, weil du wusstest ganz genau. Aber diese Frau, die wird dir fremd, da musst du deine wahre Kunst
Aha,
zeigen.
Da muss man arbeiten.
Da, muss man, da ja. muss man richtig. Dann. Ich habe auch an dieser Callas gearbeitet, weil das war so, da war gerade Covid. Und ich habe
das Buch gekriegt, ich habe das auswendig gelernt und ich habe dieses ganze Drama von der Kalas. Und ich kam zu dem Regisseur zur ersten Probe, diese Drama. Der hat geguckt.
Der war im Schock.
Dann sagt Dagmar, aber es ist eigentlich lustig, was du da als Drama... Das musst du als Witz erzählen, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Und er hat dann innerhalb ich habe viel Zeit dank Covid gehabt, diese Rolle zu bearbeiten. Und ich sage immer, ich habe innerhalb dieser 4 Monate Hochschule Darstellerische Kunst studiert, ja, weil der hat mit mir wirklich gearbeitet und das ist ein guter Mann. Und das hat auch jeder, der das gesehen hat, konnte sich das gar nicht vorstellen von mir. Das ist genau wie diese Geschichte mit Mahler, ja.
Das ist doch schön auch, wenn man die Leute immer wieder überrascht, ja, oder?
Ja, gerne.
Also ich kann Vielseitigkeit nur bewundern.
Und plötzlich sind diese alle Leute, die über mich geschrieben haben, still. Die sagen nichts Gutes, aber die sind wenigstens still.
Touché.
Ja.
Aber kommt auch gesanglich noch etwas oder schließen Sie allmählich mit der Musik ab?
Aber ich habe immer ab und zu mal ein paar Konzerte. Ich war jetzt in Südafrika. Ich habe da, weil die Tschechische Republik hat Vorsitz gehabt und das war selbstverständlich in ganzer Welt, an den Ambassaden, an den
Kulturbotschaften
haben die Leute eingeladen. Guck mal, was wir in Tschechien haben. Da war ich jetzt in Südafrika, konnte ich Safari angucken und alles, das
toll.
Ganze mein. So, und jetzt soll ich wieder nach Portugal fahren oder sonst wo. Da mache ich immer so Konzerte, Liederabende, etwas Kleines. Es kostet mich viel Nerven. Und vor jedem Konzert sage ich mir, hast du das nötig? Nach dem Konzert bin ich froh, weil das geklappt hat. Doch, das hast du nötig. Aber vor jedem Konzert habe ich furchtbare Nerven. Vor dem Schauspiel nicht. Das liebe ich. Ich finde das gut. Und viele Leute haben, was machst du? Was? Wieso denn? Ich sage, warum denn nicht? Hallo? Ich bin 62, ich möchte woanders anschlagen, ich möchte das machen. Ich bin froh und ich bin stolz darauf. Aber du bist doch Opernsänger. Nein, ich bin nicht nur Opernsänger.
Nein, ich finde das
es so. Es kommt also immer etwas, wo ich denke, der liebe Gott liebt mich doch.
Es soll weitergehen irgendwie.
Der liebt mich doch, der lässt mich nicht fallen. Ich habe einmal ein paar Jahre auf ihn gezweifelt, weil ich nicht mehr geglaubt habe, es kann weiterkommen. Und das hat mir der Psychiater auch gesagt. Sie haben verloren ihre Glaube an das, was kommt. Ja. Weil kann jeder sagen, was er will. Und das ist nicht esoterisch. Sie machen ihre Zukunft in ihren Kopf.
Aber ja.
Und es ist so. Das kann jeder sagen, was er will. Es ist so.
Ja.
Und wenn sie aufhören, Hoffnungen machen und irgendwie sich vorzustellen und es verwirklichen, dann hat sie der Gott verlassen. Tut mir leid.
Ich bin so dankbar, dass Sie das sagen, weil davon kann jeder von uns so viel lernen. Weil ich denke auch, es ist genau so. Wir sind mit dafür verantwortlich, in welche Richtung es geht. Klar,
genau.
Äußere Umstände gibt es immer, aber wir können entscheiden, eben der berühmte deutsche Spruch, ist das Glas halb voll oder halb leer?
Ja, es ist nicht nur deutsch, es ist überall.
Ja, also vielen Dank, dass Sie das so formulieren, weil das ist eine ganz wichtige Essenz, die in unserem Beruf unterschätzt wird.
Ja.
Weil es gibt natürlich für uns alle immer Niederschläge. Immer. Aber eben, man muss auch wissen, es kommen wieder die anderen
man
Zeiten.
Man muss mit den Niederschlägen, es verlangt wirklich sehr viel Kraft. Mehr als sonst wo. Die Leute, die bei Theatern, die in Kunst arbeiten, die müssen immer vorbereitet sein daran, dass irgendein Scheiß kommt von irgendeiner Ecke. Und die Leute, die damit gehen, in diesen Job damit, sich vorstellen, dass die aus dem Theater mit den Beinen nach vorne gehen, wie man sagt. Ne? Wenn man tot ist, trägt man sie von der Bühne mit den Beinen oder mit den Füßen nach vorne. Die sollen das schleunig vergessen. Die Zeiten sind vorbei. Und man muss wissen, dass irgendwann mal die Stimme nicht mehr reicht. Und man muss immer im Kopf haben, was kann ich machen danach.
Eben. Überhaupt dieses sich als Sänger nur zu definieren, das ist mein Beruf, aber genauso gut kann man irgendwann, muss man vielleicht auch einen anderen Beruf auswählen. Ich kann mich nicht nur als Sänger definieren, oder? Weil dann
Sie
bin
sind
ich irgendwie.
Toller Journalist.
Oh Gott, ich wünschte, ich wäre einer.
Wirklich, aber das ist so, wie Sie Fragen stellen und wie Sie die Leute kennen. Und so, dass Sie können das als Job machen.
Ja, das ist ganz lieb. Wahrscheinlich, ich bin eben auch jemand wie Sie, der sagt, singen ist mir zu wenig. Ich möchte eben gucken, was geht noch. Ich möchte auch viel mehr sein als nur Opernsänger. Und zum Beispiel solche Geschichten inspirieren mich total. Und ich möchte einfach auch, dass Leute das wissen.
Wissen Sie, was schlimm ist? Wenn Sie vielleicht nicht mehr so große Star sind und die Leute, weil Sie sind doch irgendwie gewöhnt, dass die Leute sich hofieren und sie machen. Und plötzlich ist das vielleicht nicht mehr so. Und da merken Sie, wie unnütz das alles ist. Und Sie suchen wirklich einen Weg, sich anders zu verwirklichen, weil Sie sehen diese Überheblichkeit von den anderen. Wenn Sie nach oben gehen, müssen Sie die Leute ganz höflich grüßen, weil die werden Sie grüßen, wenn Sie nach unten gehen. Und das ist wirklich so.
Sind alle Ihre Rollenwünsche erfüllt worden oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen, schade, diese oder jene Rolle hätte ich gerne noch mitgenommen?
Schade, Nikita Nestra zum Beispiel.
Ja, eben, das habe ich mich gewundert. Die haben Sie auf den Sinful Women so toll aufgenommen.
Aber das war auf Mikrofon.
Aber das hätten Sie nicht geschafft auf der Bühne mehr?
Ich habe das nicht geprobt. Versucht, keiner hat das angefangen,
zu besetzen. Verstehe ich nicht.
Aber diese ganze, ja, ich habe von Strauss habe ich gesungen, also die Lieder viel, und habe ich die Herodias gesungen. Das war zu 100. Tag von Premiere.
In Dresden, ne? Genau. Ja. Die Premierenproduktion mit Herlitius.
Ja, mit Herlitius, ja. Mit dem Musbach.
Ja.
Verrückter Musbach. Aber letztendlich war es, und der Tenor war gut, Schmidt. Der hat so penetrante Stimme. Das hat man überall gehört. Aber der war genial.
Ja, apropos Fernsehen, das war meine erste Begegnung mit Ihnen, schon relativ früh, als ich angefangen habe mit dem Singen, diese wunderbare Rusalka aus Lübeck. Konzertant,
wo 2004.
Sie die Jezibaba gesungen haben. Und da habe ich das erste Mal erlebt, Dagmar Petzko war, und ich war so, was für ein Film. Diese Augen, ich werde nie vergessen, diese großen Augen. Dann hatten Sie hatten irgendwie so ein grünes Kleid. Oder
schwarze Kleid mit grünes Schale.
Also es ist mir wirklich wie so ein giftiger Salamander, diese Jezibaba in Erinnerung. Das hat so einen Eindruck gemacht, selbst in diesen Konzertantenformen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend zu Bett. Morgen früh wachen Sie auf und sind wieder in Vollbesitz all Ihrer Kräfte, physisch, stimmlich. Sie können singen, was Sie wollen. Das Nationaltheater Prag ruft Sie an und sagt, in dem Zustand, Sie dürfen heute Abend sich eine Rolle aussuchen. Was würden wir von Dagmar Petzkova hören, wenn alles ginge?
Wenn alles ginge, dann wäre das jetzt wahrscheinlich die Carmen.
Doch, ja.
Mhm. Aber wissen Sie, oder irgendein Mozart, irgendeine, oh Gott.
Achso, ja. Da schlägt das Herz auch noch ein bisschen, ja?
Ja, bei Mozart. Ja. Das war meine Welt, das war lange, lange, lange Zeit meine Welt.
Aber eigentlich, wissen Sie was, am liebsten werde ich stehen mit dem Bielohlávek vor Tschechischer Philharmonie oder in London, von der London Philharmonik oder sonst wo. Oder mit dem Cleveland und mit dem Cleveland und Dohnányi und mit Mahler in Carnegie. Eigentlich vielleicht nicht irgendeine Oper, aber eher diese Welt. Oder mit dem Irwin, wenn der hat mir nichts geschenkt. Da war eine Stunde zu Konzert und der hat mich gequält mit irgendwas und ich sang da in dem Konzert frei und los und der war so froh und hat mir gesagt, kannst du mir erzählen und erklären, warum das nicht ein einziges Mal bei der Probe machen kannst, das, was du bei einem Konzert machst. Und ich habe ihm ganz ernsthaft angerufen und gesagt, Irwin, das passiert nur einmal. Das kann ich nur einmal, weil wenn ich das zweite Mal mache, ist das falsch.
Es ist nicht mehr echt, ne?
Es ist nicht mehr echt. Man kann gewisse Ausdruck und gewisse Verknüpfung zwischen Noten, zwischen Akkorden und zwischen den Worten nur einmal machen.
Sehe ich ganz genau.
Und dann wieder im nächsten Konzert. Aber sich in der Probezeit alles ausgeben, dann wird das nie wieder so. Nie wieder.
Man kann den Höhepunkt nicht in den Proben schon erreichen. Ja.
Nee.
Ja.
Und der Irwin hat mich gequält. Und er wusste aber, dass ich das nicht so bringe wie beim Konzert. Trotzdem hat er mich gequält. Aber das war große Künstler und große Lehre für mich auch. Also, wenn Sie mich fragen, was ich gerne hätte, dann diese nicht extrovertierte Oper, aber introvertierte Lieder. Das ist mir viel näher. Obwohl ich extrovertiert handle und spreche, trotzdem, wenn ich irgendwo sage, ich bin sehr introvertiert, dann lachen die alle sich zu Tode. Und ich meine das ganz ernsthaft.
Ich kann mir das vorstellen, dass das beides auch unter einen Kopf passt.
Ja.
Ja, man braucht auch diese beiden Welten,
genau,
oder? Ja, ich meine, wenn man nur extrovertiert ist, ist doch auch langweilig, wenn man nicht diese Tiefe auch dann erreichen kann.
Das Aber die Leute glauben mir das dann nicht.
Schade.
Ja.
Ich glaube es Ihnen und ich finde es bewundernswert. Weil ich glaube auch, das eine braucht das andere.
Ja.
Also, Frau Petzkova, ich bedanke mich von Herzen für dieses schöne, für dieses so ehrliche Interview. Und also ich bin ganz beglückt. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es auch sein. Bleiben Sie, wie Sie sind. Bleiben Sie so neugierig, so offen, was diesen tollen Beruf angeht. Und wir können viel von Ihnen lernen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Es wurde mir eine große Ehre. Danke.